Ihr Lieben, das klingt jetzt vielleicht gleich wie so eine Folge aus meiner DJ-Zeit und es gibt ganz viele Namen auch aus der DJ-Zeit, die heute sicher vorkommen, aber ich habe heute jemanden bei mir am Tisch, wo ich mich ganz arg freue, dass er nach Augsburg gekommen ist heute für diese Aufzeichnung und der hat auch eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte, weil darum geht es ja ganz oft, Unternehmen statt Unterlassen, sage ich ja immer so ein bisschen der Untertitel, wenn die Leute fragen, was es in dem Podcast geht und uns eint eine DJ-Karriere, er legt heute noch auf, nicht mehr nur des Geldes wegen, sondern der Freude wegen, aber er hat einen unglaublichen Weg hinter sich, der mich ganz arg inspiriert und ganz arg interessiert. Und jetzt haben wir gerade schon gesagt, schauen wir mal, wie viel wir von dem Weg heute auch erzählen wollen. Hannes Zötschke heute am Mikrofon mit.
Marco Holtweg.
Marco, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Uns hat ja schlussendlich TikTok zusammengebracht.
Oder? Das ist richtig. Ja. Ich habe ein Video von dir gesehen. Ich sage, oh, die Frisur gefällt mir. Und ich muss dabei sagen, du hast eine angenehme Stimme. Mhm. Und deswegen habe ich überhaupt zugehört. Mhm. Und die ersten Videos, die du so gemacht hast, waren ja nicht so wirklich, ja, businesstechnisch. Da hast du dich auch reingefunden. Ich fand den Content geil. Und dann war es auch relativ schnell oft in meiner For You. Mm. Und dann habe ich mir jedes Video von dir immer wirklich von vorne bis hinten angeschaut. Auch wenn mich der Content überhaupt gar nicht befasst. Ja. Ja, weil du bist ja Agentur und ich denke, ach, hör mal zu. Aber trotzdem kann ich mir davon was wegnehmen. Und dann kam diese Initialzündung, wo du sagtest, vertrau mir blind, Bruder.
Community Day, erste Community Day 2025.
Genau, und da hattest du mich. Mhm. Weil ich fand dich sympathisch und ich sag, weißt du, mach einfach. Einfach machen. Ne? Denk nicht so viel nach. Ich bin auf die Zahlseite gegangen, ja, habe da Ticket gekauft, glaube ich, einer als einer der ersten sogar. Und
Witzig, das müssen wir mal nachschauen. Können wir im Shop nachschauen.
Ja, und dann wunderte ich mich, dass ich das Geld zurückbekommen habe von euch. Mhm. Ich habe dich dann angeschrieben. Ich sage, hör mal, warum Geld zurück? Ich sage, ich komme zum Community. Und dann hast du mich angerufen oder mich erst angetextet und wir haben, glaube ich, einen Google-Call gemacht, irgendwie sowas. Marco, dich habe ich sowieso auf dem Schirm, hast du dann gesagt. Das weiß ich noch wie gestern. Mhm. Und dann hast du mich gefragt, was ich haben will, etc. bla bla. Und ich habe dir dann gesagt, was ich bekomme. Nämlich nichts, sondern ich will nur dabei sein.
Also da ging es ums Auflegen quasi.
Da ging es ums Auflegen beim Community Day, genau.
War ja deine Idee auch. Also ich habe auch gesagt, irgendwie Musik braucht man wahrscheinlich auch.
Ja, Musik oder keine Ahnung, auch vielleicht eine Keynote. Ich hatte sogar eine Keynote vorbereitet. Mhm. Und habe mich aber ganz komplett auf den Tag eingelassen. Ich hatte mein Equipment sowieso im Auto. Und wir haben uns, glaube ich, geeinigt. Keine Ahnung, du hast den ganzen Tag für mich bezahlt und
ja,
alles.
Hotel irgendwie.
Und Hotel bezahlt. Und ich habe Musik gemacht. Jetzt haben wir leider keine Aftershow-Party gemacht, weil wir dann alle zum Essen nach unten gegangen sind und so. Aber das war so. Und seitdem.
Muss man vielleicht kurz ausholen für die, die das nicht kennen. Ne? Also ich bin ja in dieses TikTok-Game reingeworfen worden. Ne? Eine Wette verloren. Die Geschichte, glaube ich, kennen viele. Aber irgendwann ging es dann los mit. Das war gar nicht Community Day. Irgendjemand hat geschrieben, nee, mein Azubi, damals noch, Jonas ist jetzt mittlerweile ausgelernt, hat gesagt, willst du nicht eine eigene Online-Community machen? Und da merkt man schon, ne, du bist jetzt 51, ich bin 41, da merke ich teilweise, dass ich manche Dinge nicht mehr kapiere. Und da bin ich froh, dass ich junge Leute hier auch um mich habe. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist in unserem Alter, dass man denen auch zuhört und nicht so ein alter Depp wird irgendwie. Ne? Und er sagt, ja, mach doch eine eigene Online-Community. Sag ich, mach doch die Scheiße eh schon. Instagram, TikTok, was soll ich eine eigene Online-Community machen? Und dann sagt er, nee, die Leute wollen jetzt immer so auf eigene Plattform. Ja, erklär mir das mal.
Also ist cool. So.
Genau, School, Circle, was es da alles gibt. Ja, den jungen Leuten, das ist einfach auch teilweise, oder auch den Älteren, zu viel in diesen Socials, was jeden Tag in sie reinschreit.
Ja.
Und deswegen gibt es jetzt so Plattformen, wo man sich nur einzelnen Leuten anschließt. Dann habe ich diese Zwetschge Online Community gemacht, so ging es los. Dann haben sich da, ich glaube, es war am Pfingsten, das muss Pfingsten 24 gewesen sein, oder 25. Naja, nee, muss 24.
25 war der erste Community Day.
Genau. Da haben sich da 300, 400 Leute angemeldet über ein Wochenende. Das gibt's ja nicht. Ne? Und dann hat irgendjemand geschrieben, hast du mal drüber nachgedacht, einen Community Day zu machen? Ich wieder zum Jonas losgelaufen, sage ich, Community Day, was bedeutet das? Naja, die wollen halt sehen, ob es sich gibt. Und dann sage ich so, hä, check ich nicht, aber was mache ich da? Ja, nix. Und dann sage ich, aber wo soll ich das machen? Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil du weißt ja nicht, ob 50 kommen oder 100 oder 500. Ja. Und so ist es ja entstanden, da habe ich mir gedacht, naja, und ich glaube auch, diese Dinge funktionieren, weil sie aus so einem Vibe kommen. So, ne? Ja. Das würde nicht funktionieren, wenn du das so hinsetzt. Und dann sage ich so, ja, puh, was kann ich jetzt machen? Ja, ich kann ja schnell einen Shopify-Store hochziehen, einen Online-Shop und dann mache ich halt irgendwie irgendwas. Und dann habe ich mir selber so kaputt gelacht im Video und gesagt, Leute, also ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt, ne? Aber ich muss ja irgendwas wissen jetzt von euch. Also, wo treffen wir uns? Ist das eine Halle mit Bierzeltbänken? Ich weiß ja gar nichts.
Und wenn's das gewesen, und wenn wir am Lagerfeuer gesessen hätten und einer hätte Klampfe gespielt, wäre auch egal
das
gewesen.
Das ist halt der Imposter, weißt du, da hast du dann Angst, dass du zu wenig lieferst.
Bei mir
und so.
Ganz schlimm.
Ja, ja, aber bei allen, die was können.
Ganz schlimm. Aber Imposter, ich hab den Begriff auch erst richtig auf den Schirm gehabt, als du das so mal erwähnt hast. Da habe ich gegoogelt, was heißt das überhaupt? Und ich sage, yo, Das bin ich,
ja, ja.
Ne? Weil ich mache und mache und mache und mache und ich kriege das gar nicht so mit und dann sehe ich, was andere machen und teilweise schlechter und dann denke ich immer, Alter, aber die verdienen viel mehr Geld. Und mir geht alles mittlerweile, was ich mache.
Wenn es so ist, Marco.
Ja.
Also ich finde es ganz interessant, ich habe zwei Dinge die letzten 4 Wochen gelernt. Also einer der Sätze, der mich seit 4 Wochen beschäftigt, ist, vergleichen macht ja gar keinen Sinn.
Ja.
Und dann habe ich so gesagt, wie meinst du das? Ja, Vergleich macht nie Sinn im Leben. Dann sage ich so, was ist das denn für ein Quatsch? Naja, also es kommt ja immer drauf an, jetzt zum Beispiel Agenturarbeit oder DJ auch. Kein DJ ist vergleichbar, aber DJs vergleichen sich ja. Aber es ist ja nicht vergleichbar. Du bist du hast eine eigene Erscheinung, du hast eine eigene Energy, du machst so und so am Mikrofon.
Eigene Erfahrung, eigene Vergangenheit und so weiter. Ne?
Das Vergleichen macht
nicht
Sinn.
Kann man nicht. Nee. Ne? Das Einzige, wo ich dann beim Vergleichen bin, ist, ich habe ja bei den Technics German DJ Championships damals mitgemacht.
Ja.
Und wenn man sich so battelt, wenn man so aufguckt, ist das technische Niveau gleich. Hat er vielleicht den Skill ein bisschen besser drauf? Da finde ich das völlig in Ordnung.
Ganz technische Sachen aber nur.
Ja,
ne? Also ich finde zum Beispiel einen Handyvertrag kann man auch vergleichen. Wobei es ganz witzig, gestern habe ich mich so kaputt gelacht. Wir haben mal Agency Gang Call gestern gehabt,
okay.
Also mein Agenturprogramm, mein Agenturcoaching in der Gruppe. Und da habe ich so gesagt, da müsst ihr auch aufpassen. Ich glaube nicht, dass man mit einem O2-Handyvertrag Millionär werden kann. Man hört diese Cheapness einfach im Call. Sag ich, du kannst nur Millionär werden mit einem Telekom-Vertrag. Es geht nicht anders.
Naja, oder Vodafone.
Ja, kann man reich werden, aber nicht Millionär.
Ja, okay, vielleicht sollte ich zur Telekom wechseln.
Nee, aber ich glaube tatsächlich, also das hat mich wirklich beschäftigt. Vergleichen macht keinen Sinn. Und wenn du das einmal verstanden hast, das ist ja crazy.
Ja.
Und dann glaube ich schon, also das merke ich auch immer mehr, habe ich auch letztens, hat mich sehr inspiriert, es macht keinen Sinn beim Autofahren links und rechts zu schauen und auch nicht in den Rückspiegel, du musst nach vorne schauen und ich glaube, das ist es halt auch im Business sogar. Und ich habe halt immer so, ich habe das ja ganz oft, jetzt bin ich ja in der Agenturbranche von ganz unten bis nach ganz oben durchgewandert und wie oft ich mir dachte, Alter, bei denen läuft es richtig so, ne? Aber es ist ja immer Außenbetrachtung, weißt du? Und die Frage ist auch so dieses, ja, die verdienen richtig Geld, ja? Das weiß man nur, wenn man den Zugang
zum
Online-Banking
hat. Genau, wenn man die Zahlen
sieht. Und
dann
ist ja die nächste Frage, ist Geld so wichtig im Leben, weißt du? Da steigen wir jetzt ein. Marco Holtwig geht in die Schule. Die Eltern sagen, du musst unbedingt eine Ausbildung machen. Dann macht er eine Ausbildung.
Genau. Ja, mein Wunsch, also ich muss ein bisschen vorausholen. Mein musikalischer Weg beginnt schon als 6-7-Jähriger.
Mhm.
Musikverein, ganz klassisch. Cousine war da, großer Bruder war schon
so,
drin.
Blaskapelle.
Und so weiter. Blasorchester, Blaskapelle, Spielmannschor etc. Ne?
Was hast du gespielt?
Ich bin Querflötist und Schlagzeuger.
Mhm.
Und somit habe ich immer schon sehr früh auch mal ein bisschen länger auf Schützenfesten sein dürfen, Tanzkapellen erlebt, auch mal den DJ erlebt und so weiter. Und mich faszinierte das schon immer. Und als ich dann 15 war, hat mich mein großer Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich, mit ins Index genommen nach Schüttorf.
Mhm. Auch Laden, große Nummer.
Große Nummer, Laden gibt's ja immer noch.
Heißt noch Index?
Ja, heißt immer noch Index.
Ach, Mann.
Immer noch Index. Immer noch dieselben Betreiber. Und Grüße gehen raus an die Bösch-Jungs. Und ich stand den ganzen Abend hinterm DJ. Peewee, Grüße gehen raus und hab bewundert. Und auf dem Rückweg sage ich zu meinem Bruder, das mache ich irgendwann auch beruflich. Und danach war nur noch DJ, DJ, DJ. Und
wie alt warst du da?
15 war ich.
15.
Und dann war kurze Zeit später, irgendwie 89, 90, ist David Fascher Weltmeister geworden.
Mhm.
Bei den DMC World Championships im Wembley Stadion damals ausverkauft. Überleg mal. Steht dann mittendrin und war ein
Riesen. War eine andere Faszination am
Abend. War ein Riesenartikel in der Bravo. Der hing dann, bis ich ausgezogen bin bei meinen Eltern mit etwas über 30, hing der bei mir zu Hause im Zimmer. Mhm. Dieser Artikel. Und ich dann den ganzen Tag nur DJ, DJ, DJ. Meine Mutter und mein Vater, ja, ist ja alles schön und gut. Wir kennen auch den einen oder anderen DJ. Das ist nur ein Hobby. Das ist eine brotlose Kunst, wie man früher sagte.
Und ganz wenig schaffen es halt, ne?
Ja, so. Und meistens Hobby und hier, die kannten ja nur den DJ von Hochzeiten und so. Du machst eine Ausbildung. Was du machst, ist uns egal, aber du machst eine Ausbildung. Und dann habe ich natürlich auch Praktikas gemacht in der Schule. Die eine Praktikumsstelle, muss ich auch dabei sagen, ist eine lustige Anekdote, Praktikum gemacht. Ich stehe dann da so, die Meister, waren noch ein paar andere Praktikanten dabei und dann, der Meister sagt dann so, ja, und das ist unsere Zukunft. Und dann sage ich so, wieso eure Zukunft? Du glaubst doch nicht, dass ich hier anfange. Ja, aber deine Mama arbeitet hier, dein Papa arbeitet hier.
Was war das für ein Job?
Das war in der Fabrik, war das. Ne? Mhm. Irgendwie Textilmaschinenführer, Schlosser etc.
Mhm.
Da habe ich Praktikum gemacht, weil ich 9. Klasse musste mal Praktikum machen. Und da sagte ich dann zum Meister, du glaubst doch nicht, dass ich hier anfange. Und er sagte, aber deine Mama arbeitet doch hier, dein Papa arbeitet hier, dein Bruder arbeitet hier, dein Onkel arbeitet hier, deine Tante arbeitet hier, dein Cousin arbeitet hier, dein Cousin. Jetzt hast du schon 7 Gründe gesagt, warum ich hier nicht anfangen will. So, und dann hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, dass ich eine handwerkliche Ausbildung mache. und habe dann ein Praktikum in der Firma gemacht, wo ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe, dann Bundeswehr. Dann bin ich noch auf
Maurerausbildung?
Maurerausbildung, genau. Habe auch den Teil 4 vom Meister gemacht, fertig gemacht. Das ist ja der ADA-Schein. Und habe aber nie so wirklich den Drang gehabt, wirklich in dieser Branche Karriere zu machen. Weil ich habe am Wochenende schon als DJ mein Geld verdient, während die anderen dann auch oft dann samstags morgens um 7 Uhr auf der Schwarzbaustelle waren. Ich meine, Anfang der 90er, Ende der 80er war das halt so. Und dann sind die Maurer samstags morgens
schwarzmaschinen. Immer noch so.
Eventuell, ne? Ich weiß es nicht. Und ich bin halt freitagsabends, samstagsabends in die Disco gegangen. Manchmal stand ich montags morgens mit solchen Augen da, aber.
Wie bist du an den ersten DJ-Job gekommen?
An meinen ersten DJ-Job, kann ich dir sagen. Familienmitglied, 50 Jahre geworden. Der DJ war sturzbesoffen und ich habe anschließend weitergemacht. Und dann hat der dem das Geld gegeben, was er haben wollte, sagt er, pass auf, ich krieg dir nicht die gesamte Kohle, weil du warst ab 10 Uhr besoffen, Marco hat weitergemacht, Marco kriegt das. Und das war mein erstes Geld, da war ich 16.
Wie viel das war?
Das waren, glaube ich, 100 Mark.
100 Mark.
Und er hatte nur Singles, also hier, Vinyl-Singles. Ne? Und da habe ich aber schon gemerkt, guck mal, Tanten sind da, Onkels sind da und so weiter, dass ich bunt gemischt machen muss. Ne? Und das war, da war ich 16, das war 1990. Und seitdem sage ich, bin ich DJ. Und dann habe ich irgendwann angefangen als Animateur mit 18 in der Großraumdiskothek. Und der DJ da hat dann gesagt, pass auf, in der kleinen Diskothek in Frieden, Mackies Disco, der DJ geht jetzt zum Robinson Club und da wird eine Stelle frei. Ich habe den Norbert schon angerufen, fahr mal hin, stell dich vor. Und das war mein erster Job in der Diskothek in Mackies Disco mit 18.
Geil.
12 Mark die Stunde.
Witzig, ja. Also das hast du vorhin schon gesagt, wo wir schon geratscht haben. Ich kenne das gar nicht mit pro Stunde, also, aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlechtes Konzept.
Ja, gerade für den Newcomer, sage ich immer wieder so, oder auch wenn man so reinkommt, ist es gar nicht so verkehrt, wenn man gar nicht erst auf das Gewerbe geht. Ich war ja eine Zeit lang Betriebsleiter.
Ach so, dann warst du da einfach.
Ich war als Minijobber angestellt. Yeah. Ne, auf Minijobbasis war ich angestellt. Und witzigerweise haben einige Clubs so gearbeitet damals. Und ich habe ja 2 Jahre lang stellvertretende Betriebsleitung gemacht in der Diskothek und wir haben unsere DJs auch auf Minijob-Basis angestellt. Ja, haben dann gesagt, was willst du haben pro Abend? Okay, pass auf.
Geht aber natürlich nur bei so ganz klassischen Resident-DJs. Genau. Also, sobald du auf Tour bist, kannst du nicht in 5 Diskos.
Oder du musst in einer Agentur arbeiten und dann kann man mit gewissen, ich sag jetzt mal Tricks wie Nachtzuschläge, Wochenendzuschläge und schon so weiter, drin, ja. schon sagen, okay, das ist jetzt, damals war es glaube ich 485 Euro, schon auf 800 Euro hochgehen durch diese Zuschläge. Und ich fand das zum Anfang gar nicht so schlimm, weil ich musste mir gar keine Gedanken machen über Buchhaltung. Ich bin Handwerker, hallo. Und das Thema Buchhaltung hat mich dann auch irgendwann mal fast das Genick gekostet, ne? Weil ich halt gedacht habe,
uns allen.
Ja, du kennst das ja, ne? Also Umsatz gleich Gewinn und so weiter.
Ich rechne gerade die Zeit zurück, die Jahre, und jetzt kann ich es erzählen, weil 10 Jahre sind rum. Irgendwann sagt der Steuerberater zu mir, naja, aber Herr Töschke, Sie haben dieses Jahr 12.000 Euro verdient, aber Sie fahren einen Porsche. Wie geht das? Geht doch gut. Geht doch gut.
Mir hat der Steuerprüfer damals gesagt, pass auf, Marco, wir kannten uns, weil meine damalige Freundin war die Tochter von der Arbeitskollegin von dem Steuerprüfer, also war auch beim Finanzamt. Da sagt er, Marco, pass auf, das ist alles schön und gut, was du da hier gemacht hast, aber dir sind ein paar Fehler unterlaufen. Keine Frage, aber dieser Fehler kostet dich jetzt mal eben 9.000 Euro. Scheiß drauf. Ne? Habe ich nicht in einer Summe zahlen können. Und das zweite Mal eine Steuerprüfung gehabt, da sagt er zu mir, Herr Holtwig, das sieht alles super aus. Fehlen halt ein paar Ausgaben, weil das war damals Trennungsjahr, ist aber eine andere Geschichte. Und dann sagt er zu mir, wenn Sie als DJ arbeiten, hauptberuflich, da glauben einige, sind schlauer als das Finanzamt. Das ist nicht so. Wir wissen, dass wenn Sie als hauptberuflicher DJ arbeiten, dann brauchen Sie als Solopreneur mindestens 60.000 Euro Umsatz, dass 25.000 bis 30.000 vielleicht überbleiben. Das ist das Gehalt von einem Maurer, von einem Klempner, von einer Kassiererin im Discounter. Und richtig gut leben können Sie schon, wenn Sie so 6-stellig 100.000 Umsatz machen. Und dann haben Sie schon ein gutes Leben als Solo. Wenn aber ein hauptberuflicher DJ auf einmal nur mit 20 Jobs im Jahr um die Ecke kommt, dann fangen wir an zu suchen, weil das kann ja nicht sein. Wenn er
kannst du nicht mal die Platten kaufen.
Ne, ja, einmal das. Und wenn er auf eine Rechnung schreibt für eine Hochzeit 600 Euro bei 20 Auftritten im Jahr, Der braucht aber so und so viel Geld zum Leben und der fährt einen Porsche, ja, dann wären wir natürlich hellhörig.
Das waren ja auch andere Zeiten. Ja, heute, wenn du das Geld nicht verdienst und gehst zur Kfz-Zulassungsstelle und meldest den Auto für 200.000 Euro an, dann stehen die schon vor der Haustür, bevor du zurückgefahren bist.
Also so ungefähr sieht es auch.
Ganz andere Zeiten.
Das sind halt auch alles Erfahrungen, die man macht. Ja. Und die.
Das ist übrigens ganz interessant, gell? Weil also das gibt's ja in meiner Branche gar nicht. Also das Thema Schwarzgeld ist übrigens auch was, wo ich ein bisschen allergisch bin.
Ja, ich
weil,
auch.
Weil ich lebe super gern in einem schönen Land. Ich liebe unsere Autobahnen. Ich liebe, dass nachts das Licht brennt und das muss von irgendwas bezahlt werden. Aber es könnte nicht konträrer sein, weil in der Werbung, ich habe ja keinen einzigen Kunden, der hier, die wollen es ja alle absetzen, logischerweise. Also, das findet überhaupt gar nicht statt in meinem Leben. Aber in der DJ-Branche war das natürlich so. Also da hast du so verhandelt, hast du gesagt, ja, also was schreiben wir auf die Rechnung? Was machen wir wirklich? So, das waren andere Zeiten. Ich glaube, es ist heute auch nicht mehr so einfach. Das Finanzamt hat eine Glasformel mittlerweile. Glas bricht nach 7 Einsätzen. Dann schauen die an, wie viele Gläser hat er gekauft. Das kannst du heute noch gucken. Ich meine, Diskos machen immer mehr zu. Aber kannst heute noch zum IKEA fahren, wie die Hausmeister hinten die Paletten IKEA-Gläser Cash kauft.
Wobei, ich habe gestern noch recherchiert, weil ich habe ja eine Zeit lang beim Disco-Magazin gearbeitet. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch noch. Da war ich einmal freiberuflicher Mitarbeiter für die Charts, Import-Charts. Und dann habe ich da festgearbeitet als Vertriebsmitarbeiter, als Anzeigenverkäufer etc. Also ein bisschen kenne ich mich dann im Marketing ja auch aus. Und ich bin dann zu Corona-Zeiten angefangen, da hatte unsere bereinigte Liste knapp 900 Diskotheken. Und mittlerweile ist es wieder so, dass Deutschland so knapp 1400 hat. Also es kommt wieder so ein bisschen. Ne? Aber es wird, glaube ich, nicht das Niveau erreichen, was es mal hatte. Wir hatten mal zu Anfang der 2000er fast 3000 Diskotheken. Vom kleinen Laden irgendwo im Keller auf dem Land bis zur großen Megadiskothek.
Ja, und ich meine, du hast ja in den großen Läden gespielt, ich auch. Wir reden ja davon 3.000, 4.000, 5.000 Leute Läden. Das war eine Großraumdisco, da ging es los und dann ging es hoch bis 10.000, 15.000 Festivals, was weiß ich was. Das gibt's ja nicht mehr. Also keiner würde heute so eine Disco auch aufmachen. Für was? Wie wirst du die voll machen? Keine Chance.
Oder die, die es noch gibt, die haben Teile untervermietet. Du kennst die Aura wahrscheinlich noch. Damals wurde
in Büren,
genau. Pickemat hat hier noch, der hatte dann die große Aura, also den großen Saal. Mein letzter Stand war, der war unterverpachtet für so türkische Hochzeiten und so weiter. Meine, gut, die feiern auch ein bisschen größer.
Ja.
Und das Extra, was damals der Partyladen war und der Hausclub oder Black Club, der daneben war, das wurde dann zeitlang noch betrieben von Michael Büter, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben.
Ja. Auch ein ganz großer in der deutschen Disco.
Genau, und der hatte das dann ja betrieben. Ne? Und ich habe noch so 2-3 Läden, wo ich ab und zu mal bin. Janssens Tanzpalast in Cuxhaven, auch noch
relativ crazy, dass
auch
du noch gibt.
Richtig großer Laden.
Waren die Classical Leader auch immer?
Da sind die Classical Leader sehr oft gewesen, mittlerweile auch nicht mehr so, aber die sind am Puls der Zeit, die bauen um. Gut, die haben auch das Hotel und den Landgasthof noch dabei. Die brauchen die Diskothek eigentlich nicht mehr. Die haben auch das Konzept sehr gut geändert. Aber die Familie Janssen, das sind so meine gastronomischen Vorbilder. Ne? Auch immer professionell, immer zum Wort stehen und immer wirklich ganz korrekt. Auch wenn es manchmal schwierig wird am Abend, wenn es nicht so läuft, dann komm hier, kriegst du mal einen Sambuca, trink jetzt und dann kriegst du gute Laune und jetzt mach mal. Ne?
Mach mal,
kennst du selber auch, wenn dir Betriebsleiter oder Chefs auf die Nüsse gehen und sagen, muss mal Stimmung kommen und so. Ne?
Zu viel Black.
Ja, genau, und so weiter.
Mach nicht so viel Mikro.
Ja, ist mein Problem. Also,
meins auch. Haben die ganz oft gesagt. Also gerade in den ersten Abenden, der macht zu viel Mikro und dann haben sie aber irgendwann gemerkt, okay, da muss ich halt das Publikum dafür auch finden.
Ja, natürlich. Ja. Ich mache ja ganz viele Streetfood-Festivals im Moment und ich habe ganz viele Großveranstaltungen gemacht und Stefan Mangelsdorf, leider auch schon gestorben, der sagte dann mal zu mir, als er mich gebucht hat, pass auf, Mixen interessiert hier auf dem Stadtfest keinen
Menschen.
Und wenn da 5000 Leute vor der Bühne stehen, die bleiben stehen, nicht weil du Musik spielst, das kann jeder. An jeder Bude hier auf der Kieler Woche läuft Musik, aber wenn du redest, wenn du moderierst, wenn du die Aktion, die wir machen, ankündigst, dann bleiben die Leute stehen. Und wenn wir dann auch noch ein bisschen lauter sind als die anderen, bleiben die nochmal erst recht stehen. Das funktioniert seit Jahrtausenden, das mit der Lautstärke. Und dann gibst du den Leuten einfach das, was sie haben wollen. Die Hits, die sie auch im Radio hören und nicht irgendwelche Remixe und so weiter. Und deswegen, da habe ich mir das Quatschen angewöhnt. Früher war ich halt Mix-DJ, Battle-DJ und dann habe ich irgendwann, den Entertainer in mir entdeckt und dann habe ich auch das Fach gewechselt von Großraum und von Techno auf Entertainment und auf Party, ne? Und dann seitdem.
Also ich habe es mit dem Quatschen so angefangen, das war, glaube ich, schon Marcel Reicheneder, PM unter Meitingen, Und so ging es ja dann weiter, Bali, Eggenfelden, Plaza Dingolfing, Atrium Dingolfing und so weiter. Und der Marcel wollte immer, dass um 9 Uhr, glaube ich, Opening war. Und da war der ganz dahinter. Und er hat gesagt, es ist mir alles scheißegal, was ihr für große Nummern seid, auch so Classical Leader, DJ Bo und wer da alles da war, ja, Fantel und so. Es ist mir scheißegal, was ihr für dicke Nummern seid, um 9 Uhr ist hier Opening. So, jetzt war der Laden leer. Und er hat es aber verstanden, weil der gesagt hat, wenn um 9 Uhr kein Opening ist, dann kommen die immer noch später.
Das ist jetzt der Punkt.
Ja, und dann habe ich das Opening um 9 Uhr gespielt und dann hattest du aber so, eigentlich bis 10 Uhr war wenig los und dann habe ich angefangen, dieses Monatsprogramm vorzulesen, weil ich mir gedacht habe, ja, was soll ich jetzt meine Hits verballern? Ja. Und dann habe ich da gesagt, ja, hier, es war am Anfang natürlich eher eine Vorlesestunde, aber so ging das dann von Woche zu Woche und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, hier nächsten Samstag und dann hast du schon gemerkt, ah ja, okay, jetzt geht es dann los. So, ne? Ja. Dann prägt er natürlich auch so ein Bo und so, der Ultragas gibt am Mikrofon, dann versucht
man
das natürlich
auch zu mir. Kam mit seinem Auto, ne? Bo für Boro und dann DJ, ne? Was hat er damals gefahren? Einen dicken Audi oder war das ein dicker BMW? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, BMW, glaube ich.
Ja. Bo DJ.
Richtig crazy.
Wie hieß die Nummer noch, die er gemacht hat? Ich hab sie im Ohr.
The Place.
The Place, glaube ich, ne? Genau, ja.
Unglaublich.
The Place. Ja, aber direkt immer mal. Ja,
und dann richtig, der war also eine komplette Maschine.
Ja. Ja. Auch, glaube ich, fast 2 Meter groß, der Mann. Ne?
Ja, und also der DJ Bo ist auch tatsächlich, der muss ja jetzt mittlerweile ein alter Mann sein, gell? Aber der kam in den Raum und der Raum war mit Energie gefüllt. Also du hast eine Main haben können, wo 800 Leute reinpassen und der lief durch die Tür und die Blicke haben sich alle gedreht und der war da und präsent und immer charming mit allen und so. Ne?
Und dieses Präsent, das ist ganz wichtig, wenn du am DJ-Pult stehst und wie ein Schluck Wasser in der Kurve, kommt doch keine Energie rüber. Wenn du selber aber, zack, und das moderieren und ist da eine Fliege oder was? Ich habe die ganze Zeit, hat mir eine Fliege auf den Kopf geht, aber ich glaube, das hier... Fliegensicher.
Hier gibt's nichts. Hier ist hermetisch abgeriegelt.
Das ist ja auch so ein Punkt, die Energie rüberbringen. Ne? Und das ist auch der Punkt. Ne? Komm mal zurück auf dein Video. Ja. Ich habe eine Energie gespürt.
Ja, also ich finde das ganz interessant, weil das sagen mir ja viele Leute. Und das ist aber dann auch so, das kann man irgendwann annehmen, das ist aber auch Imposter. Also viele Leute sagen mir, ich habe das erste Video gesehen und das hat mich richtig... Aber das muss man jetzt aufpassen. Es gibt nur 2 Extreme bei mir. Die meisten Leute, die witzigerweise auch in meinen Coachings und Weiterbildungen für Agenturen landen, die haben mich gehasst im ersten Video. Das sagen die mir auch. Da bin ich auch ganz dankbar, dass sie mir das sagen. Inner Circle. Also fast niemand in meinem Inner Circle, das ist ja 6-Monats-Programm, wo ich die ganz eng betreue, die Agenturen, immer 5 Stück, waren alle, dass sie sich furchtbar aufregen mussten am Anfang. Und dann haben sie nochmal, das ist ja auch wieder der Algorithmus spielt da mit, dann regen sie sich furchtbar auf, dann denken sie sich, jetzt schaue ich mir schon noch fertig, was dieses Arschloch zu sagen hat. Dann kommen sie Watchtime über 100%, weil das Video wieder vorne anfängt, jetzt hast du schon ein Problem, weil jetzt kriegst du noch 3-4 andere Videos.
Ja, das habe ich jetzt, und das ist auch witzig, dass du das sagst. Also ich habe ja auch überlegt, so ein Inner Circle und so zu machen. Boah, ich sag mal, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ne? Jetzt 6 Wochen lang oder 6 Monate lang, nee. Wochenend-Workshop, und dann vielleicht nochmal eine punktuelle Betreuung, ist mehr so meins. Ne?
Ja, ich sag dir eins, also... Auf den ersten Inner Circle haben sich 148 Leute beworben, was ich crazy fand.
Ja.
Und jetzt kommt aber das Wildeste an dem Ganzen. Ich habe mit 148 Leuten einen 15-Minuten-Call gemacht. Und ich sag dir eins, das hätte mir sonst Genick gebrochen.
Ja.
Von 148 Leuten waren 135 Freaks. Ey, das war eine Katastrophe. Ja. Und wenn du die dann reinholst, dann hast du natürlich ein Riesenproblem.
Und du hast jetzt nur das Agenturenproblem. Und jetzt DJs in einer gewissen Bubble. Noch
Katastrophe, stell's mir
alles
auf.
Und jetzt hatten wir Anfang des Jahres, war eine DJ-Messe in Kassel. Es gibt ja mittlerweile 2 DJ-Verbände, einmal die DJ-Allianz und den BVD. Ich kenne beide Vorsitzende und werde auch immer mal angefragt. Ich war früher Mitglied im BVD, ne, und jetzt hat es einen Grund, warum ich kein Mitglied mehr bin. Aber die hat mich dann für die Messe angefragt, ob ich denn den Young DJ Summit machen möchte, weil kein anderer kann das. Als dann gefragt wurde, wer macht das denn? Ja, wir buchen Marco dazu, der kann das. Und dann stehen dann deine größten Hater, die dich auch nur aus dem Netz kennen, im Pulk, sind am Diskutieren, sehen aber, wie ich mit den Kindern arbeite, wie ich mit den Jugendlichen arbeite und wie ich denen das zeige. Und die das innerhalb von 10 Minuten hinbekommen, einen sauberen Übergang zu machen, wo die seit 20 Jahren dran üben. Und auf einmal kommt einer der größten Hater, den du hast, zu dir und sagt, Marco, ich konnte dich ja bisher nicht leiden, aber was du da gerade gemacht hast, das fand ich total klasse. Jetzt der Gedanke, dieser DJ war letzte Woche Samstag, als ich in Hamburg war, der ist ein Hamburger DJ, als er Feierabend hatte, kam er zu mir in den Laden und sagte Hallo und hat es dann irgendwo in der WhatsApp-Gruppe dann geteilt. Ich habe gerade mit Marco Holtwig kurz gesprochen. So, ich muss ja sagen, früher konnte ich den überhaupt nicht leiden, aber er ist ein total korrekter Typ. Und das ist immer, was ich erlebe, wenn die Leute mich persönlich kennenlernen, entweder hassen sie mich noch mehr oder sie lieben mich auf einmal.
Das ist doch die größte Kunst. Das finde ich am wertschätzendsten, wenn die Leute einem dann aber auch sagen, du hast mich richtig aufgeregt. Das finde ich voll gut.
Ja.
Das mag ich super gern.
Ja, du hast es in der Podcast-Folge letztens gesagt, dass du dann sagst, wenn dich was ärgert, dann sagst du es einfach. Mhm. Das ärgert mich gerade.
Ja.
Und dann ist das auch erstmal vom Tisch. Vielleicht analysierst du anschließend nochmal, warum dich das gerne. Aber du sagst aber, nee, das ärgert mich gerade. Warum, weiß ich gar nicht, aber es ärgert mich gerade.
Sichtbar machen.
Genau. Und der Stefan Mangelsdorf, da wo ich sehr viel von gelernt habe, der hat auch gesagt, ich fresse das nicht in mich hinein.
Mhm.
Ich explodiere in dem Moment. Mhm. Dann ist das aber raus und dann kann ich wieder normal mit den Menschen arbeiten.
Ja.
Ich bin halt so, ich bin halt ein kleiner Choleriker, hat er auch immer gesagt. Und der konnte explodieren. Irgendwann hat er angefangen mit Yoga, dann wurde er doch ein bisschen weniger mit dem Explodieren. Aber er sagt dann immer, du, wenn wir darüber gesprochen haben, egal in welchem Ton, dann ist das für mich gegessen. Ich bin da nicht nachtragend.
Ist raus, ja.
Und das habe ich auch gelernt mittlerweile. Mhm. Ich bin, wenn mir Sachen stören, bin ich nicht mehr nachtragend.
Ja, arbeite ich noch dran, muss ich sagen. Also merke ich auch, es ist ein Erbe von meinem Vater, das ist so ein ganz bockiger Typ.
Da haben wir wieder. Vater. Ja. War in einer Folge auch ein Thema.
Mhm. Ja, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Vater.
Ich auch nicht. Der ist seit 2012.
Ah ja. Nee, meiner lebt noch. Ja, aber es ist interessant, weil ich richtig merke. Ja, das, man weiß halt, wo man auch herkommt. Ne? Das sehen wir auch an du an deinen Kids und ich an meinem Sohn. Man kann sich dem nicht verwehren, wo man herkommt. Und am Ende des Tages regt mich das aber furchtbar auf, weil ich will gar nicht bockig sein. Ich will einfach gut drauf sein. Ich will Frieden haben im Leben. Und wenn ich dann aber merke, so, aber ich auch da kann man sich ja entwickeln und hinschauen und sagen, es bringt doch jetzt einfach gar nichts, bockig zu sein. Was bringt mir das weiter? Das bringt gar nichts. Also bringt dem gegenüber nichts, mir bringt es nichts. Das fuckt einfach nur ab. Ne?
Ja, und das ist halt eine Wand, die man aufbaut. Ja. Und
für nichts und wieder nichts.
Kommt vielleicht nicht übereinander. Und du hast wahrscheinlich, du bist auch Trennungspapa.
Ja.
Ne? Also wirst du immer mal auch Konflikte mit der Mutter deines Sohnes gehabt haben, zwangsläufig, weil irgendwas nicht richtig ist oder nicht richtig angesehen wurde. Habe ich auch hinter mir. Um auf den Vater nochmal zurückzukommen, da habe ich nämlich dieses, ich sage jetzt mal, das ist ein Imposter weg. Ne? Mein Papa hat immer super Arbeit geliefert. Der war zwar in der Fabrik auch und wir haben aber nebenbei auch ganz oft gepflastert. Und mein Vater hat den ganzen Sommer über zu tun gehabt, immer. Der braucht eine Einfahrt gepflastert oder so oder eine Gartenmauer, ne? Ruft den Franz an. So, mein Papa hat aber immer die Devise gehabt, liefer Bayern München ab, kassier aber nur Mainz 05.
Mhm.
So. Und das ist das Problem. Das ist Mindset, was du seit dem 10. Lebensjahr mitbekommen hast, weißt du, super Arbeit abliefern, aber nicht zu viel, weil sonst wirst du nicht mehr gebucht. Und das,
mein Satz aus der letzten Podcast-Folge, jetzt heute machen wir Folge 50, du bist Folge 50, 49 mit Silva Imken, habe ich dann gesagt, Mensch, die Silva ist wieder auf dem Markt, top CMO, top Geschäftsführung, top Erfahrung, kriegst keine bessere Marketingleiterin, sag ich, lebe in Zürich in der Schweiz, möchte es vielleicht auch nicht verändern. Und sie sitzt mir gegenüber und ich sage, wahrscheinlich hoch, also nicht wahrscheinlich, garantiert hoch sechsstelliges Gehalt. Und dann ist es direkt und das finde ich so gut. Und dann sagt sie so, ja, aber wer erste Klasse fahren will, muss erste Klasse bezahlen, mein Freund. Und das, dieser Satz ist mir so hängig.
Ist geil, oder?
Ja.
Ist geil.
Sehr gut. Also habe ich jahrelang daran arbeiten müssen hier natürlich. Und das ist ja der Asset auch aus meinem Coaching, dass ich Agenturen dahin bringe. Was ich hasse, ist schlechte Arbeit für zu viel Geld. Da bin ich voll dagegen. Ne? Also da muss man zu den ganzen Quatschkanonen-Coaches gehen. Ja. Aber ich sage hier auch immer bei Zwetschge, sehr gute Arbeit für sehr gutes Geld.
Ja.
Sache erledigt. Sache erledigt.
Ich hatte gestern noch einen Kommentar unter einem Video, wo ich sage, pass auf, der Aufwand, den du als DJ hast, um deinen Job zu erfüllen auf dem Event, der interessiert mich als Booker nicht.
Nee.
Als Kunde. Ich will, dass der Event gut läuft. Ich will, dass die Leute nach Hause gehen, guten Abend hatten. Ich will dir deinen Umschlag mit der Gage oder, wenn ich auf Senden drücke, mit einem Lächeln im Gesicht dir die Gage bezahlen. Mich interessiert nicht, wie viel Steuern du bezahlst. Mich interessiert nicht, wie viel du für die GEMA bezahlst. Mich interessiert nicht, was für ein Auto du fährst. Mich interessiert nur, wenn ich dich buche, dass du pünktlich da bist, dass du deinen Job machst und so weiter. Verstehen viele halt nicht. Sie versuchen ihre Gagen dann zu rechtfertigen, aber ich muss ja GEMA bezahlen, ich habe den Aufwand, der interessiert mich nicht. So, was machst du denn dann, sagt er zu mir, sagst du dann, weil ich es wert bin, weil ich es kann? Ich sage, genau das mache ich. Wenn mich ein Pärchen bucht oder ein Veranstalter bucht, dann weiß der aber auch in der Regel, was ich kann, weil er hat mich irgendwo gesehen. Deswegen rate ich jeden DJ auch öffentliche Auftritte zu machen. Gibt manchmal nicht so viel Geld wie für eine Hochzeit, aber du stehst da auf einer Bühne. Tausende von Menschen sehen dich.
Marketing.
Dann, letztens war ich in Münster, kamen drei Pärchen an. Machen Sie auch Privatveranstaltungen, Hochzeiten oder so? Ja. Ja, wir wollen nächstes Jahr heiraten. Haben Sie mal ein Kärtchen für dich, für mich? So, was kosten Sie denn? Rede ich nicht auf den Job drüber, rufen Sie mich gerne an. Mhm. So, dann haben wir letztens telefoniert, dann fragt er mich, was ich so nehme. Und ich sage, waren Sie schon auf der Homepage? Ja. Das ist ja günstiger als erwartet. Wir haben mit mehr gerechnet. Und da sprechen wir aber auch schon im mittleren vierstelligen Bereich, was das so ist, ne? Und ich sag, ja, aber ich muss ja nicht davon leben, ne? Ich sag, und ich finde das schon, ne? Ich sag, meine Freundin verdient das, was ich für eine Hochzeit am Abend bekomme, im Monat. Und dafür muss die richtig ackern. Ich sag, und deswegen bin ich unheimlich dankbar und demütig, dass ich das so machen kann. Ich sag, aber ihr Gespräch lässt mich gerade überlegen, ob ich nicht vielleicht doch einen anderen Preis auf die
Homepage schreibe. Aber schau mal, das ist ja ganz interessant, weil da kommen jetzt ganz viele Dinge zusammen. Da muss man, glaube ich, aufpassen. Also einerseits ist da der Imposter.
Ja.
Der hängt aber gar nicht so oft. Na, vielleicht doch, vielleicht bin ich da falsch gewickelt. Vielleicht hängt der auch am Preis. Aber die meisten Menschen, mit denen ich spreche, die hart am Imposter leiden, sehen nicht den Wert ihrer Arbeit erstmal. Preis erstmal entfernt davon. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich demütig bin, aber ich bin sehr dankbar um das, was ich habe. Und ich glaube, da muss man jetzt eine gute Waage hinkriegen. Ja. Und jetzt kommt aber dazu, unter Preis sollte man sich auch nicht verkaufen, weil ich sage dir eins, das ging mir am nächsten in meinem Leben. Ich habe ja mit der Agentur irgendwann mal angefangen, 65 Euro Stundensatz, glaube ich, 2006. Mhm. Und dann war die erste Erhöhung 90. Das war schon eine Nummer für die Kunden, die du damals auch hattest. Kein Kunde ist gegangen. Und dann habe ich mir so gedacht, das hat mich völlig verwundert. Und dann haben wir erhöht von 90 auf 130. Mhm. Und da hat dann Robert Weber, Geschäftsführer damals von Antenne Mecklenburg-Vorpommern, geschrieben, Mensch, darauf habe ich ja eigentlich schon lange gewartet und ich finde deine Stundensatzerhöhungsschreiben immer so geil, du haust immer so auf den Putz. Ey, und ich sag dir eins, das hätte mich jetzt eigentlich erfreuen können, aber ich bin mir so billig vorgekommen dann, weil ich mir gedacht habe, ey, schau mal, 40 Euro mehr die Stunde. Also wie so eine billige Hure bin ich mir vorgekommen. Und es geht dann auf den Selbstwert. Und das da muss man halt auch aufpassen, finde ich so. Ne? Es muss schon, der Wert muss stimmen zur Arbeit auch. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man glücklich und zufrieden schaut. Und ich glaube, dass das die Leute immer nicht so oft denken. Du machst es ja ganz offen auch. Ich mache das selten, weil ich will ja Business-Content vor allem sagen. Und ich habe ja genau das Gegenteil. Ich will die Leute ermutigen, teilweise für ihre gute Arbeit mehr Geld zu verdienen.
Ja, das mache ich auch.
Ne? Ja. Aber ich bin unglaublich glücklich jeden Tag. Also ich bin wirklich, ich habe das auch jeden Tag. Also ich freue mich jeden Tag, dass ich aufwache in der Früh. Ganz, ganz bewusst. Ja. Und dann stehe ich auf und dann denke ich mir so, ey. Dann gehe ich immer vor den Spiegel, schaue ich mir immer nackt an, sage ich,
die geilste Sau der Welt.
Ey.
Ja, ne?
Sag mal. War auch noch so ein Ding.
jede Stelle meines Körpers ist sexy. Nein, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich sage immer so, da kommt wieder Papa ins Spiel, ne? Ja. Bayern München abliefern, Champions League spielen und dann Mainz 05. Letztendlich muss ich in den Spiegel gucken und sagen, ich bin damit zufrieden, ich bin damit glücklich und vollkommen d'accord, weil bei mir geht nichts immer über den Preis. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch erzählt, gesprochen über die Arbeit mit den Kindern.
Ja. Also, genau, dann knüpfen wir jetzt mal an. Also DJ ging los, ne?
Genau, DJ ging los.
So, aber war hauptberuflich DJ dann schon?
Jein und nein. Mhm. Also ich habe immer meinen festen Job gehabt.
Als Maurer noch?
Als Maurer, beziehungsweise dann bin ich ja vom Bau runtergegangen, wollte mein Fachabitur machen, erfolgreich zweimal abgebrochen. So. Ja. Und dann habe ich irgendwann nur noch hauptberuflich als DJ gearbeitet, habe dann aber gemerkt, ei, es gibt auch eine saure Gurkenzeit. Ei, die Diskothek will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Warum auch immer, weil der andere DJ, keine Ahnung, 50 Euro günstiger ist oder so. Und dann stehst du da und dann hast du mal 3, 4, 5 Wochen keine Einkünfte. Gut, ich habe zu der Zeit als junger Mann noch bei meinen Eltern gewohnt. Dementsprechend hatte ich viele Kosten nicht und konnte das so überbrücken. Und dann hat meine Mutter mal wieder und mein Vater gesagt, pass auf, wie wär's denn, wenn du zumindest Teilzeit irgendwann machst? Oder guckst, dass du irgendwie noch ein zweites Standbein oder so.
Ein Fundament,
damit du halt auch Dinge aufbauen kannst. Damit du halt nicht nur von den DJ-Gagen leben musst. Weil du siehst ja, es kann auch ganz schnell zu Ende sein. Ne? Und dann habe ich wieder angefangen nebenbei und an sich, also dann habe ich nebenbei auf Gewerbe Kurierfahrten gemacht und dann habe ich meine Ex-Frau irgendwann kennengelernt und dann bin ich wieder Teilzeit angefangen auch zu arbeiten auf Steuerkarte.
Also was?
Ich bin in einem Callcenter angefangen, ganz normal als Call-Agent, erstmal im Vertrieb, Hardcore, ne? Info-Einträge für Clicktel, Telemedia, hier, da werden sie geholfen. Und meine damalige Teamleiterin, die Mandy, die ist dann weggegangen, die ist zu einer Bank gegangen, die hat nichts erzählt und irgendwann kriegte ich eine Mail von einem Headhunter und bin dann von Clicktel zur Dresdner Bank, nee, nicht Dresdner Bank, doch Dresdner Bank damals noch, die Grünen, die sind ja von der Commerzbank gekauft worden. Das war so die Zeit, wo die dann gewechselt haben. Und da habe ich halt viel Service gemacht. Und diesen Gedanken aus dem Service heraus habe ich auch aufs DJing übertragen. Mhm. Ich habe Customer Care gemacht. Das heißt, für die Leute, die das nicht kennen, ein Kunde macht ein neues Konto auf, nach 2 Wochen rufst du an, sind alle Karten da, sind alle damals noch TAN-Blöcke. Mhm. Ne? So lange ist das schon her. Da musstest du immer einen TAN-Block und dann musstest du wegstreichen. Ne?
Genau.
Ja, kenn ich und auch. Ob alles angekommen ist, Kreditkarten etc. Und dann haben wir natürlich auch Terminvereinbarungen für die Banker vor Ort gemacht und so. Und das war eine spannende Zeit. Hab viel mitbekommen.
Das ist witzig, weil es eint uns auch. Ich habe meine Ausbildung bei Weltbild gemacht.
Ja, genau.
Und es war so, bei Weltbild hast du natürlich einen Schwerpunkt gehabt zu deinem Job, aber dann, du bist alle Abteilungen durchlaufen. Ja. Also warst du in meinem Lager, überall. Und dann war ich im Callcenter 3 Wochen eingeteilt. Und Katastrophe. Also erster Call hatte auch so eine Teamleiterin. Das waren ja wirklich, kann man sich so vorstellen.
Ja,
so,
ja, wie so Hühnerstelle.
Reihen,
ja,
genau, mit alle genau. Headset.
Ja.
Es war die Lagersoftware von Weltbild war ES 9000. Ja. Das war eine Tastatur, es gab noch keine Maus und es war eine DOS-Oberfläche und du musstest nur, also du konntest gar nichts. Also du hast ja nichts gecheckt, dass die ES 9000 das erste Mal, die waren da alle am Ballern, kannten die ganzen Tastenkombinationen. Und das werde ich nie vergessen. Da war auch eine Teamleiterin dann, so eine ganz kracherte, ganz wild, die hat ausgeschaut wie so ein Paradiesvogel. Und die, da haben sie mich hingesetzt. Und dann hatte ich gesagt, ja, wir machen jetzt mal den ersten Call, wir sind bitte freundlich. Und nach dem ersten Call war die dran gesessen und hat gesagt, oh mein Gott, das wird gar nichts.
Aber ich kann mir vorstellen, bei deiner Stimme, hör mal, da wird die ein oder andere Frau am
Marco,
Telefon,
ich sag dir eins,
die wird also, ausgelaufen sein. Drei,
das hast du gesagt. 3 Wochen war ich eingeteilt. Schlussendlich war ich 9 Wochen da. Nach 4 Wochen war ich Verkäufer der Woche, jede Woche. Und das war richtig crazy, weil die haben angerufen, es geht ja auch um Zeit. Es ging um Zeit natürlich auch. Und die haben dann angerufen, hast du teilweise, das war ja Kataloggeschäft, also Weltbild hat ja vor allem Kataloge rausgeschickt und haben vor allem ältere Damen halt auch angerufen. Und jetzt wollten, die haben ganz arge Sicherheitsbedürfnis gehabt. Na, wir sind ja weit, wir sind ja Anfang Internet, da gab es keinen Online-Shop, nix. Und dann haben die immer angerufen, haben gesagt, ja, ich möchte das bestellen, ich sage ihnen die Nummer und dann würde ich gerne sagen, könnten sie mir dann den Preis bestätigen? So, und du hattest eigentlich so, ein guter Call war 1 Minute. Dann hattest du, dann, wenn du 60 Calls die Stunde gemacht hast oder hast du mal 10 Minuten Bildschirmpause gehabt, 50, 45 Calls, dann warst du richtig gut. Und ich war da richtig ehrgeizig. Und das war auch interessant, wo du reingegangen bist in das Callcenter, da war immer ein Tisch und es waren die Produkte der Woche. Und darum ging es um Upselling, die am Schluss noch zu verkaufen. Jetzt musstest du die aber auf 45 Sekunden eigentlich durchhaben. Und da habe ich mir immer überlegt und damals schon, ich bin ja so ein Durchoptimierer, ne? Habe ich mir immer überlegt, wie kriege ich das hin? Und wenn die dann so kamen, dann habe ich gesagt, jetzt machen wir es doch wie folgt. Sie sagen mir die Nummer, die Artikelnummer und ich bestätige Ihnen das schnell, wie das heißt und mit dem Preis. Und so habe ich die ganz gut gekriegt. Und es ging los mit Produkt der Woche. Da gab es eine Straßenkarte Italien. Man war ja noch mit Karte im Auto. Ja. Ne? Da war TomTom erst ganz neu, so das rein Saugnapf-Navi.
Ja.
Straßenkarte Italien, eine Tomatensauce im Glas oder der Dose und Spaghetti, ein Nudelding. Das war das Produkt der Woche und als da ging es dann los, das habe ich so verkauft, dann sag ich so, Mensch, Sie fahren doch bestimmt auch, ich habe noch was für Sie, ich habe noch was ganz Spezielles für Sie, Sie fahren doch sicher auch gerne mal in Gardasee oder mal in die Toskana, da habe ich super Produkt der Woche. Und das erste Mal richtig durch die Decke bin ich dann gegangen, Kinderliederbuch. Dann habe ich, weil da habe ich immer mehrere verkauft, da habe ich immer so gesagt, nehmen Sie doch gleich 3, 4 Stück, dann haben Sie die in der Schublade, wenn Sie mein Kind besuchen, sage ich, und wenn Sie nicht gefällt, können Sie ja jederzeit zurückschicken. Und jetzt kommt, kam der Gag, Zurückschickware ging nicht aus der Statistik raus. Ich habe vor allem Frauen, ich habe jeder Frau 3 bis 4 Kinderbücher verkauft in dieser Woche. Und dann ging das ab. Dann habe ich gesagt, wir müssen noch verlängern. Haben die bei der Ausbildungsleitung, dann habe ich gesagt, macht's dir Spaß, sag ich, mir macht so Bock.
Ja.
Dann haben die bei der Ausbildungsleitung gesagt, der Zwischengang muss bleiben, der verkauft wie ein Ochs.
Ja, also das war schon geil. Also dieses Verkaufen da bei Clicktel, dieses Info-Einträge, kennst du ja auch, hast du letztens auch nochmal irgendwo erzählt, dann kriegst du GmbH-Eintrag und dann kriegst du, die sind in dieser Dings eingetragen, da eingetragen, dann musst du vor aufpassen, wie ein Hund. Und dann bin ich von der Commerzbank bin ich dann rüber zur Deutschen Bank. Da habe ich dann Inkasso gemacht.
Mm.
5 Jahre lang fast. Und habe da aber dann
wie,
auch
rausfahren auch.
Bitte?
Rausfahren auch.
Nein, da haben wir haben die freundliche Ansprache gemacht. Stell dir vor, du hast ein Dispo, ist jetzt leicht überzogen. Das erste Mal, zweite Mal, dann kriegst du einen freundlichen Anruf, dann kommt dann wieder Geld. Dann hast du eigentlich schon im Konto gesehen, der kriegt immer zum 15. seinen Lohn und am 5. wird Miete abgebucht. Dann ist das Konto mal halt ein paar Tage im Minus. So, war gar nicht das Problem. Und dann bin ich in einer anderen Abteilung, da wo dann die Kredite schon teilweise geplatzt sind oder die Ratenkredite nach 3 geplatzten Lastschriften bist du dann in unsere Abteilung gekommen. Und da habe ich echt viele Dinge erlebt, auch kommunikationstechnisch, habe ich
auch keine schönen Telefonate?
Nicht wirklich schöne Telefonate, aber Hannes, ich habe in dreieinhalb Jahren in dieser Abteilung habe ich zwei Stressgespräche gehabt, zwei Eskalationsgespräche. Meine Arbeitskollegin neben mir, fünf am Tag. So, du wirst dann getrimmt. Ne, du hast alle zwei Wochen ein Coaching, du hast jedes Mal Gespräche werden aufgezeichnet, werden analysiert, du analysierst deine eigenen Gespräche. Da habe ich zum Beispiel abgelegt meine Scheu gegen Titel. Wenn ich einen Anwalt am Telefon hatte, war mir scheißegal irgendwann. Wenn ich einen Professor Doktor am Telefon hatte, war mir scheißegal.
Ist mir alles wurscht. Kann ich auch jedem nur empfehlen.
Ich hatte
alles
sogar wurscht. Hochadel am Telefon. Ja. Hochadel.
Mir scheißegal.
Ich sag das mal so, aus dem alten Kaiserreich einen Verwandten.
Euer gelaucht.
Am Telefon. Oder das Schöne ist ja, ich habe ja den Namen meiner Ex-Frau damals angenommen und einige, die ich angerufen habe, wenn ich meinen richtigen Namen gesagt hätte, dann hätten die sofort aufgelegt. Und somit konnte ich natürlich auch bei Leuten aufs Konto gucken, die nach außen hin immer auf dicke Hose machen, da sind wir wieder, ne, dicke Hose, wir machen hier den mega Umsatz, ich hatte so viele DJs am Telefon, die ja nicht wüssten, ne, die kennen mich ja nur unter meinen DJ-Namen und dann gucke ich so und ich habe dann meine Stimme auch so ein bisschen verstellt und so, da guckst du aufs Konto und Zahlen lügen nicht, das weißt du selber, ne, Zahlen lügen einfach nicht und dann, der haut immer so auf die Kacke, ne, boah, leckt mich am Arsch, aber der kriegt auch nur 300 Euro pro Abend, weißt du, und steht im Mainfloor und dann denke ich mal, und ich bin nur eine scheiß Partybirne und stehe dann irgendwo im Dings.
Aber weißt du, Marco, woher kommt das? Weil, also ich würde auch sagen, dass ich jahrelang schon auch ziemlich auf die Kacke gehört habe und es da aber anders ausgesehen hat. Also ich glaube, es ist so, also ich glaube, man muss halt irgendwann mal in die Mitte kommen und man belügt sich ja vor allem selber. Ne? Also wenn du dann in der Früh vorm Spiegel stehst und dich anschaust und aber es hat ja auch was mit Exponieren zu tun, hat mir schon auch Content machen, ich meine, jetzt bin ich 20 Jahre selbstständig, aber Content war die Krönung, die Sahnehaube bei mir, zu sagen, ich biete jetzt genau das an und das kann ich auch immer nur jedem, ist super schwer. Aber eigentlich super einfach, weil man kann einfach so sein, wie man ist.
Ja.
Und ich habe ja gar kein Problem, da gibt es ja auch genügend Videos, wo ich den Leuten auch gesagt habe, ey, also die meiste Zeit in den ersten 10 Jahren meiner Selbstständigkeit war null auf dem Konto, minus 100.000, Anschlag Dispo, geht gar nichts mehr.
Ich sage ja auch, wie es ist, das Agenturbusiness ist nicht immer fein, du musst auch mal Scheiße fressen, du musst die extra Meile laufen, du bist jetzt in der Position, wo du halt nicht mehr jeden Auftrag annehmen musst, weil du deine Rechnung bezahlen musst, bin ich Gott sei Dank auch nicht mehr in der Position, aber es ist halt wirklich so, warum, und das sagst du ja auch ganz oft, ne? Du bist, sei doch einfach so, wie du bist.
Dann es ist das Allereinfachste.
So, ist das Einfachste.
So, die Leute tun sich so schwer.
Und wenn die Leute dann sagen, dich persönlich treffen, du bist ja wie in deinen Videos. Ja, immer. Natürlich bin ich
wie. Wie anstrengend wäre das, wenn man sich für jedes Video verstellen muss. Und das machen ja die meisten Leute, ne?
Ja.
Aber ja, ich frage mich oft, warum das so schwer ist. Ein Satz, den uns Alfred Schiele, kennst du ja auch vom Community, der geschenkt hat, Wahrheit schafft Klarheit. Genau das ist es. Und es ist so einfach, gell? Aber es war tatsächlich es gibt schon einen Satz, der mein Leben geprägt hat. Sven, ein sehr, sehr langer Wegbegleiter von mir, war jetzt auch schlussendlich, bevor wir hergezogen sind, mein Vermieter im Schlachthof, einer meiner ersten Kunden. Und da war ich 21 oder was, dann waren wir in Aspen, Colorado und der Sven ist mainly, sein Leben dreht sich um Skifahrten. Also der macht diese ganzen Busreisen, so ist eine große Nummer, Schneebeben und auch verschiedene Marken. Hat er gemacht in seinem Leben. Und dann waren wir in Aspen, Colorado. Da hat er Aspen, also diesem Naturschutzgebiet, das gehört an der Familie, und Rossing Knoll verkauft Let's Go Aspen. Wir vermarkten dieses Skigebiet in Europa und Rossing Knoll ist ein Naming-Sponsor. Mhm. Und wir haben dann damals die erste Webseite gemacht, Rossing Knoll Let's Go Aspen. Wir. Da habe ich immer gesagt, wir. Da geht's schon los. Da war ich allein in meiner 30 Quadratmeter Bude gesessen.
Ja, weil du mit dem Kollegen, der dich da reingebracht hat, wahrscheinlich hast du wir gesagt.
Nee, da war ich noch ganz allein.
Aber du hast ja wir gesagt, so, obwohl du alleine bist.
Aber da habe ich auch gesagt, große Agentur, alles nur dick aufgetragen. Und am Ende des Tages waren wir da im, weiß ich noch wie heute, Aspen Mountain Resort oder was weiß ich, wie es geheißen hat, ein Hotel, das Steve Jobs designt hat, das war richtig geil, in dem Whirlpool gelegen und dann sagt er irgendwann so, ja, aber Hannes, du bist so ein kantiger Typ, du glaubst doch selber nicht, dass die 99% der Leute finden dich doch richtig scheiße. Ja, das hat mich in meinen Grundzügen erschüttert damals mit 21. Und das hat mir aber wirklich auch geprägt, dieser Satz. Und heute habe ich verstanden, dass das ja bei jedem so ist. Aber es geht dann nur darum, diese 1% der Leute zu finden, mit denen man in seinem Leben sein Leben verbringen will, sein Leben arbeiten will und so weiter. Und das finde ich das ganz interessant, weil wenn ich jetzt heute nicht die Version von mir anbiete da draußen, so habe ich das mittlerweile verstanden, dann ziehe ich ja logischerweise andere Leute an. So, jetzt mache ich zum Beispiel Content, aber ich kann ja auch im Business, wenn ich auf Bühnen stehe, ist ja völlig egal, kann ich jetzt eine Rolle spielen. Und diese Rolle zieht ja Menschen an. Wenn jetzt aber mit der Zeit, und das habe ich mich oft gefragt im Leben, warum waren die zu kurz Kunde, jetzt irgendwie ist da ins Wanken gekommen, und irgendwann habe ich verstanden, die hat ja eine Rolle interessiert, die ich gespielt habe. Und es gibt ja nur eine Möglichkeit, 100% Exponierung und sich so zu zeigen, wie man wirklich ist.
Ja.
Wenn ich diese Rolle zeige, dann kommt ja dieses Prozent für diese Rolle. Und seit dem Tag, wo ich das so beschlossen habe, ja, ist mir unglaublich schwer, das auch zu machen, dann auch über seinen Schatten zu springen.
Ja.
Aber seit diesem Tag finde ich eigentlich nur noch, und natürlich gibt es auch Leute, die sich mal verirren, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist ja nicht so, dass ich nur Geschäfte mit Leuten mache, wo das 100% passt.
Ja.
Aber da liegt es dann meistens, wenn ich so reverse-engineer, daran, dass die noch nicht so in ihrer Mitte sind. Die suchen irgendwas anderes. Die suchen auch Reibung. Viele Leute suchen Reibung bei mir und merken dann, es reibt zu viel.
Ja.
aber ja, das ist das Einfache, wenn man es schafft, 100% sich so zu geben, privat wie beruflich wie sozial.
100% d'accord.
Geil.
Und da sehe ich ja auch diese Parallelen. Und ich habe auf dem Weg nach Augsburg ein paar Stunden verbracht und habe ein paar Podcast-Folgen von dir gehört. Und dann hattest du auch in einer Folge was gesagt. Du bist jetzt 41 und dir ist jetzt alles egal. Du regst dich nicht mehr auf über gewisse Dinge. Du bist
klingt so beliebig, aber
in deiner Mitte.
Gut, genau.
Dieser Prozess ist ja ein Prozess, sondern erzählst du auch, wie jetzt gerade ja auch, dass du gelebt hast als DJ, du hast Kohle verprasst, du hast dicke Autos gefahren etc., du stehst auf schnelle Autos etc. Alles super, aber jetzt heute bist du gechillt. Ne? Dich kann viele Dinge, die dich früher gestört haben, können dich gar nicht mehr stören. Mhm. So. Du bist jetzt 41, bin 51, werd bald 52. Ich habe diesen Weg hart erleben müssen. Ne? Du hast in einem TikTok-Video mal erzählt über Psychotherapie. Dank meiner Therapeutin bin ich heute auch da, wo ich bin. Also das war früher ein bisschen anders. Aber das ist ein Prozess und
jetzt muss man eins dazu sagen, der Weg ist ja bei dir dann krass abgebogen, weil du hattest einen Schlaganfall dann beim Auflegen.
Genau, ich hatte bei der Deutschen Bank dann irgendwann gekündigt, weil ich war dort über eine Zeitarbeitsfirma war ich.
Ah,
ne? Hab gutes Geld verdient, auch trotz Zeitarbeitsfirma, und hat mich mehrmals beworben, um dort fest angestellt zu werden. Und der Coach damals, der Thorsten, der sagte, Marco, ich würde dich gerne in die Coach-Abteilung holen. Mhm. Aber du bist über Zeitarbeit, ich kann dich nicht einfach rüberziehen. Pass auf, wenn du deine Coach-Ausbildung selber bezahlst, setze ich alle Hebel in Bewegung, dass du zu mir in die Abteilung kommst, dass du festangestellt wirst. Weil solche Leute wie dich brauchen wir. Mhm. Und das hat auch die Head of Trainer gesagt, die aus Frankfurt kam, die hatte mich da mal erlebt und sagte, ne, den können wir morgen brauchen. Ne? So, jetzt war so, habe ich die Coach für Kommunikation Ausbildung dann gemacht, in einer Intensiv Crashkurswoche. Normalerweise hast du ja immer ein Modul, dann hast du Zeit, um das zu vertiefen, und dadurch, dass halt zu wenig Anmeldungen dran waren, haben wir das Ganze in einer Woche durchziehen können, den ganzen theoretischen Kram und so weiter, mit Zertifikat und alles drum und dran. Und dann war ich wieder da und dann habe ich mich nochmal beworben. Ja, Marco, wir haben letzte Woche jemanden eingestellt. Da war mein Ego sehr geknickt. Ich habe aber teamintern trotzdem unsere neuen Mitarbeiter gecoacht, weil Teamleiterin kam immer an mit Marco, wir haben ja hier den Neuen im Team, setzt du dich da mal daneben, dann setzt er sich dann immer dieses Learning by doing. Erst hört er bei mir zu, dann bei ihm und dann machen wir die Tipps. Und dann bekam ich ein Angebot, als DJ wieder hauptberuflich zu arbeiten, auf Steuerkarte, festangestellt in einem Partylokal in Düsseldorf in der Altstadt. Und man hat mir relativ schnell angeboten, pass auf, du hast jetzt ein entsprechendes Alter, unser Betriebsleiter hier, der soll andere Aufgaben übernehmen. Du wirst jetzt Learning by Doing zum Betriebsleiter ausgebildet hier bei uns und dann übernimmst du den Laden als Betriebsleiter. War ich also direkt dann stellvertretender Betriebsleiter, war für die DJs zuständig. 500 DJ-Bewerbungen, Hannes, ähnlich wie für deinen Inner Circle. Mhm. Ne? Ich habe da alles erlebt. Und wenn man diesen Hintergrund kennt, dann weiß man auch, warum ich so oft draufhaue auf diese, wie sagst du immer, Quatschkanonen, ja. Genau. Und ja, und dann merkte ich dann irgendwann 2016 an einem Abend im April, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Kriegte Doppelblick, Kopfschmerzen.
10 Jahre her jetzt.
Bitte?
10 Jahre.
10 Jahre her, genau. Und dann konnte ich noch meinen Chef über Mikrofon sehr lallen, Chef, mal gekommen. Da dachte, bist du besoffen? Nö, Krankenwagen. Und dann habe ich umgekippt. Und ich bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht und Diagnose. Dann wussten sie nicht genau, ob das ein Schlaganfall war, weil es gibt auch die TIA, eine transitorische ischämische Attacke. Das sind so Schlaganfall-Symptome, sind am Tag wieder weg. Aber dadurch, dass ich 4 Tage halbseitig gelähmt war, trotzdem kein Knoten im Kopf, wobei ich habe voll einen Helm, ja, aber ein negativer Hirnstamminfarkt. So, 4 Tage nicht laufen können und war schon echt hart. Ja, Diagnose Schlaganfall, Reha und den ganzen Kram. Und dann bin ich, hat mich jemand besucht. Und das hat mich dann auch aus dem Leben so ein bisschen rausgepfeffert, als er sagte, du, ich habe den Krankenwagen gerufen und nicht dein Chef. Ich habe nämlich gehört, wie dein Chef zu den Leuten, die dich in das Pult weggezogen haben, die Securities, gesagt hat, leg den mal eine halbe Stunde in den Hof, der braucht ein bisschen frische Luft, das geht gleich wieder.
Mhm. Und der hätte ich da verrecken lassen.
Der hätte mich verrecken lassen. Und da tat sich halt ein Loch auf und ja, dieses Loch war 4 Jahre lang. Ja, und dann kam auch noch Corona. Also quasi 6 Jahre lang.
Also, name it, Depression.
Depression. Ich hatte eine tiefe Depression mit allen Nebenwirkungen, die dazugehören. Ich stand mehrfach am Bahnhof und dachte, okay, jetzt kommt gleich der ICE, der hält nicht an. Mhm. Ne? Also, das passt. So. Oder ich stehe auf einer Brücke und, könnte reichen. Mhm. So. Aber Gott sei Dank.
Was hat dich abgehalten?
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Mhm. Ich habe im Hinterkopf immer irgendeine Stimme gehört, du hast noch 2 Kinder, die brauchen dich noch. Die brauchen dich noch. Stell dir vor, weil ich trotz der Depression, ich kenne ja Menschen, die haben sich umgebracht durch ihre Depression. Und ich weiß, wie die Kinder aufgewachsen sind. Oder ich kenne in meinem Bekanntenkreis mein damaliger bester Freund, der hat seinen Papa gefunden in der Wanne. Mhm. Der hat sich da nie von erholt. Mhm. Nie.
Der es ist geht abgedriftet, auch über auf die Kinder, oder? Dass, die sagen ja auch so, Nummer eins, er hat sich jetzt trotz, dass es Kinder gibt, dafür entschieden.
Ja.
Und wahrscheinlich auch Schuldgefühle, warum hätte ich es nicht so?
Genau, und der Junge, und wir waren damals noch waren wir erste, zweite Klasse, musst du dir vorstellen, 7, 8 Jahre, du findest deinen Papa tot in der Wanne. Und fragt sich natürlich immer, warum? Oder der beste Freund von meinem Bruder hat sich umgebracht. Mein Bruder fragt sich heute noch, warum? Warum ist er nicht zu mir gekommen zum Reden? Und das hat natürlich auch immer, ne? Auch wenn du in dunklen Momenten dann bist zu sagen, oder diese Stimme zu hören im Hinterkopf, oder ich sag jetzt mal, da hält einer die Hand über dich, dann trotzdem auch in den dunklen Momenten, nee, du hast noch 2 Kinder, die brauchen dich noch.
Bist du gläubig?
Ja, ich bin spirituell gläubig, ich bin katholisch getauft, ich bin auch lange da in dem System drin gewesen mit Messdiener und so weiter und so fort.
Ich auch.
Ich habe jetzt auch die Glatze deswegen, weil ich den Scheitel nicht mehr tragen konnte. Nein, das war ein Scherz. Ich sag, ne? Nein, aber ich bin schon gläubig, ein gläubiger Mensch und ich bete.
Gibt auf jeden Fall was.
Ja, genau. Und es gibt da irgendwas und ich vertraue dem auch. Und das einzige Problem, was ich damals hatte, war, einen Therapeuten zu finden. Und da kam auch wieder der Zufall ins Spiel, dass ich eine Therapeutin gefunden habe, die hat dann auch fast 2 Jahre lang mit mir gearbeitet. Dann habe ich eine Umschulung noch gemacht. Und während dieser Umschulung hatte ich auch in diesem BFW heißt das bei uns, Berufsförderwerk, psychologische Betreuung. Also immer, wenn ich Hilfe brauchte, dann konnte ich da hingehen.
Mhm,
so, und meistens ist es so, du musst eigentlich nur deinen Frust von der Seele quatschen. Mhm. Ne?
Aber meinst du, dass es wirklich dieses Ding war, dass der, also diese eine Aussage, oder war das der mit diesem Betriebsleiter, der gesagt hat, leg den mal irgendwie in die frische Luft? Weil das ist ja auch tatsächlich, muss man sagen, ein gängiges Ding. Also gab es in unserer Branche oft, dass man halt einfach so einen Tee hatte, dass es schon geholfen hat, mal kurz hinterm Laden zu liegen. Aber das ist ja ein Trigger wahrscheinlich nur.
Ja, das Problem war halt, dieser Mensch war halt, oder ist immer noch, lebt ja noch, ist ein Narzisst. Ja, und du kennst das vielleicht, du wirst erst hochgelobt. Ah, der beste DJ der Welt. Du, der Beste, der macht das jetzt hier. Und dann bekommst du es nicht mit durch dieses Lovebombing, wie er dich dann systematisch demontiert. Das heißt, er kam dann mal während des Abendsbetriebs, Bude brechen voll, auf 3 Etagen. Du machst gute Laune. Und er steht hinter dir und schnauzt dich wegen irgendeiner Scheiße zusammen. Und du kriegst in dem Moment, was will der denn jetzt von mir? Und dann richtig aggressiv mit Androhung körperlicher Gewalt und du merkst richtig, oh, jetzt hat er wieder 3 Weinschorlen getrunken. Und dann bist du erstmal, so, 2-mal habe ich dann auch auf den Bierdeckel geschrieben, hier, ich kündige und weg, bin erstmal eine halbe Stunde raus. Und dann hat er sich immer wieder entschuldigt und dann gab es immer wieder, dann zweifelte er meine Entscheidung an in der Personalplanung, weil er hat mir dann ja immer mehr Sachen übertragen, weil ich muss ja als Betriebsleiter alles können.
Ja.
Also Personalplanung, die hat er über einen Haufen geschmissen. Also hatte ich direkt immer Konflikte auch mit dem Personal. Aber du hast mich doch da eingeteilt, warum muss ich jetzt hier? Und dann riefen, ja, Moment, aber er ist letztendlich immer noch der Oberboss. So, und dann haben wir uns dann, er meinte immer, er müsste sich mit mir fetzen, während Leute dabei sind. Hm. Ich habe gesagt, pass auf, machst du das jetzt noch einmal vor den Leuten? Du kannst mich anschreien, wie du willst, im Büro. Vielleicht noch, wenn Willi dabei ist, das war so die Verbindungsperson, die immer geschlichtet hat. Vielleicht, wenn der Willi dabei ist, aber schrei mich nie wieder vor dem Personal an.
Ja.
Schrei mich nie wieder vor Gästen an, sondern klatsche ich dich um. So habe ich es dann auch gesagt. Mhm. Und dann habe ich die Personalplanung erstmal 4 Wochen lang nicht mehr gehabt. Aber da merkte ich schon so, und dann kam der Stress, kam privater Stress auch noch dazu. Und dann hat sich das halt einfach so, und ich habe gedacht, ich bin Killer, ich halte das durch. Ich bin halt nicht der Mensch, der so leicht aufgibt. Ich sagte, nee, ich will das hier schaffen. Ich will dem beweisen, dass ich das kann. Mhm. So, ich lasse mich von dir Arschkeks nicht unterkriegen.
Ja.
So, und dann hat mein Körper aber gesagt, und hier Schaltzentrale.
Jetzt reicht's.
Mhm. Ja, und dann, ja.
Wie war das in den 4 Jahren? Also, du hast Umschulungen gemacht, aber warst krankgeschrieben auch,
oder? Ich war erstmal fast 2 Jahre krankgeschrieben, ja. Ne? Und dann gab es natürlich auch ein paar Dinge, die dann nicht so gut gelaufen sind. Zum Beispiel, ich habe 2013 mal so ein bisschen Comedy gemacht und dann fragte ein Kollege, Marco, wer lacht, kann ich depressiv sein? Ein Freund von mir macht Comedy-Veranstaltungen. Ich stelle euch mal vor. Und der hat mich immer mal wieder mitgenommen. Ich habe herzhaft gelacht. Und in diesen Momenten habe ich keine Depression gehabt. Also ich habe nicht dran gedacht. Und dann sagt er immer, du hast doch auch mal, ne? So, ich sage, ja, hast nicht mal Bock 5 Minuten. Mhm. So, und dann habe ich mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Ich sage, wie sieht das aus? Und so, machen Sie, was Ihnen gut tut. Das hat auch der Neurologe in der Reha gesagt. Machen Sie, was Ihnen gut tut. Machen Sie ruhig später wieder Musik, aber nicht mehr in der Form, wie Sie das machen. 6 Tage die Woche, 5 Tage die Woche, das nicht mehr. Aber so ab und zu mal eine Hochzeit, vielleicht mal ein Stadtfest und so, das tut Ihnen gut. Machen Sie das, was Ihnen gut tut. Sah die Krankenkasse ein bisschen anders, als ich dann einen Auftritt hatte in meinem Heimatort und der natürlich pressetechnisch ausgeweitet worden ist. Und du weißt selber, es gibt nicht immer nur Menschen, die dich mögen. Einige Neider haben dann diesen Presseartikel an meinen Chef geschickt und mein Chef das an die Krankenkasse. Und
Das kann er also machen.
Genau, das so. Kann er also machen, aber nicht mehr bei uns arbeiten.
Das ist aber ein Problem, dieses Krankheitsbild Depression, gell? Also die Leute verstehen nicht, dass es eine Krankheit ist. Es ist so ungreifbar, ja. Und ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu leisten, weil am Ende des Tages so, natürlich kann man Dinge auch machen. Man liegt ja nicht mit 40 Grad im Fieber im Bett.
Ja, und vor allen Dingen, es ist in einer Zeit, wo du halt auch noch ruhig auch mal, ja, auch wenn du depressiv bist, krankgeschrieben bist, gehst ja trotzdem ins Restaurant essen.
Ja.
So, und ich habe da halt mal 5 Minuten auf der Bühne gestanden und habe ein bisschen aus meinem Leben erzählt.
Ja.
Und in diesen Momenten, auch in der Vorbereitung, wie in der Nachbereitung, wie in den 5 Minuten auf der Bühne, habe ich an den ganzen Scheiß nicht gedacht.
Ja, ja.
Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich mich vom Zug schmeißen
möchte. Ja, ja.
Ist halt so. So, und dann kam nochmal so ein bisschen Stress auf, aber dann fing auch die Umschulung an und dann war das alles auch ein bisschen dann passé. Ne? Und und dieses Comedy-Ding, das hat mich dann halt auch dann dazu gebracht, wieder rauszukommen. Und dann hat ein anderer Freund, der mich auch im Krankenhaus besucht hat, jemand, der sich mal bei uns vorgestellt hat, der einzige DJ von über 500 DJs, beziehungsweise es waren 170 DJs da, die sich dann auch mal vorgestellt haben. Und er war der Einzige, der sich den Laden 2-mal angeguckt hat, während des Betriebes.
Mhm.
Und kam dann zu mir und sagte, Marco, musikalisch ist das hier nicht so wild. Aber wie du das machst, welche Voraussetzungen ihr habt, in der Intention, das kann ich nicht. Dann bleibe ich lieber bei meinen Hochzeiten. Daraus ist eine wirklich fette Freundschaft entstanden. Und er meinte dann zu mir so, hör mal, was machst du eigentlich so in der Woche? So, ja. Ich meine, du bist krankgeschrieben, aber wir haben bei uns in der Musikschule einige Springer, die dürfen mit der Erlaubnis der Krankenkasse Vertretungsunterricht machen.
Mhm.
Ich mit der Krankenkasse telefoniert. Ich habe das Angebot bekommen, dass ich halt mal so vielleicht die ein oder andere Musikstunde geben kann. Herr Holtwig, gar kein Problem, können Sie gerne machen. Dann hat er uns mit dem pädagogischen Leiter dieser großen Musikschule im Ruhrgebiet zusammengebracht und habe ich fast 2 Jahre lang als Springer so immer dann, wenn mal irgendein Musiklehrer ausfiel. Marco, da ist eine Bläserklasse, du bist ja ausgebildeter Dirigent für Blasorchester, mach das mal. So, und habe ich 2 Jahre lang Vertretungsunterricht gemacht, immer mal wieder auch Unterricht gemacht und kurz nach Corona, ja, als ich dann beim Disco-Magazin aufgehört habe, bekam ich dann das Angebot, eine Musikschule zu übernehmen. Ich bin jetzt im 4. Jahr, also vor 3,5, 4 Jahren.
Wegen Alter oder warum wollten die abgeben?
Nee, sie hat abgegeben wegen Alter. Mhm. Die wollte unbedingt jetzt ihr Leben leben. Das war eine Dame, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Was willst du als Abschlagzahlung haben?
Nix. Wer hat dir das Universum geschickt?
Sie hat mir das Universum hat mir und der Schöne war, 10 Kitas als festen Kundenstamm schon.
Ach, die waren da anhängig. Mhm.
Also ich brauchte keine Akquise machen, ich musste einfach nur alle 10 Kitas abfahren. Man muss nur
aufs Universum ich bin der Neue.
Ja, genau. Und als ich dieses Angebot bekommen habe.
Hast du noch Kontakt zu
dir? Ja, ab und zu schreiben wir mal. Ich habe jetzt letztens eine neue Schülerin bekommen und sie kam dann mit einer Mappe an und dann sah ich so, von wem hast du die Mappe? Das ist mein großer Bruder. Und dann sah ich noch, dass ihr Stempel drauf war. Bei mir sind ja mittlerweile meine Stempel drauf. Und dann machte ich da ein Foto von dem Stempel. Ich sage, schau mal hier, Beata, jetzt habe ich die Schwester von deinem ehemaligen Schüler. Oder ich habe auch ein paar Schüler natürlich von ihr dann auch übernommen. Das war ein super Einstieg für mich, wo, dass ich nicht bei Null anfangen musste. Ne? Mhm. Und daraus entwickelt sich natürlich jetzt mein kleines Musikschuluniversum. Und
da hast du auch die Location übernommen, oder?
Nee, sie hat ja keine feste Location gehabt. Ah. Ich fahre in die Kitas.
Ja, ja. Also, achso, jetzt hat sie jetzt so angehört, das wird es das noch was geben.
Mhm. Die feste Location, die habe ich jetzt erst seit ein paar Monaten. Mhm. Der ist eine ehemalige Schlagzeugabteilung in einem Musikladen. Mhm. Und das ist die Etage. Und da gebe ich zum Unterricht in den Kitas halt noch Stunden für Erwachsene, für Jugendliche, für Gruppen. Und
jetzt muss man das ein bisschen erklären, weil die Kitas sind ja eh alle maßlos überfordert, personell auch teilweise. Ja. Und jetzt bietet sich das natürlich super gut an. Das ist ja eine Zusatzleistung. Also es kommt jemand von extern und nimmt denen 8, 10, 12 Kinder vielleicht ab für eine gewisse Zeit.
Genau.
Die Eltern bezahlen das monatlich, deine Leistung, oder der Kindergarten ist der Träger vielleicht teilweise auch.
Ja.
Und da der ist ja auch super abwechslungsreich, ne?
Also dem Moment, also wenn du morgens aufstehst vor Spiegel, ich freue mich jetzt schon wieder auf September. Wir haben in NRW jetzt noch 2,5 Wochen Sommerferien. Mhm. Und ich fange jetzt schon mit den Füßen an zu scharren, weil ich brauche das. Ne? Wenn du da morgens hinkommst, gerade die Kinder morgens, ne, die sitzen dann da und dann Marco. So, das ist wie so, als wenn du ins Stadion einläufst und so. Und dann machst du mit den Kindern Quatsch. Und ich bin ja mit den Kindern alleine in einem Raum, in einem Safe Space. Es sind immer alle Erzieherinnen eingeladen, auch alle Eltern zu hospitieren. Ich bin da völlig offen. Nur wenn wir den Unterricht machen, ist die Tür zu, dass die anderen Kinder uns nicht stören können. Und dann habe ich das super Privileg, wieder 5 Jahre alt sein zu dürfen. Weißt du, wie geil das ist? Weißt du, wie geil das ist, wenn du mit den Kindern Quatsch machen kannst? Natürlich machen wir Unterricht während dieser Zeit, wo ich dann versuche, was zu erklären, oder wenn Instrumente kommen, und je nachdem, wie teuer die Instrumente sind oder wie schnell die kaputt gehen, bin ich schon sehr streng im Umgang der Instrumente. Aber ich mache 60 Minuten mit den Kindern manchmal. Und in diesen 60 Minuten ist sehr viel Zeit für Quatsch. Und aus diesem Quatsch entsteht manchmal was ganz Tolles. Jetzt in den nächsten 3, 4 Wochen mache ich das fertig. Und dann wird man es auch bei Spotify hören können und bei allen anderen Plattformen. Wir hatten ein Liedprojekt, weil eine Kita ein Sommerfest machte. Mhm. Marco, hast du nicht Bock, mit deinen Kita-Kindern, mit deinen Musikschulkindern eine Aufführung zu machen bei uns auf dem Sommerfest? Motto ist Kontinente. Und ich so, ja, ich lass mir mal was einfallen. Vielleicht singen wir was. Mit Instrumente, glaube ich, kommt nicht so gut. Okay, dann haben wir dieses Lied eingeübt, was ich dann durch Zufall, The Lion Sleeps Tonight, kennt ja jeder. Ja, ja. Ne? Awi und Awimboe. Und dann habe ich da eine deutsche Version von gehört, jetzt nicht die von König der Löwen, sondern die Flippers haben das auf Deutsch mal gemacht. Die Version fand ich richtig geil. Das habe ich den Kindern dann vorgespielt. Ich sage, also, das Lied üben wir jetzt. Hintergrund war dann irgendwo einmal das Sommerfest und ach, das wäre auch geil, das mal dann mit dem mobilen Field Recorder aufzunehmen und den Eltern dann zu geben. Aber haben wir ja vorhin drüber gesprochen, Tonaufnahmen, Fotos und so weiter von den Kindern, dann Gedanken schnell wieder sein lassen. Auf jeden Fall in allen Kitas Awimboe, Awimboe, Awimboe. Und in einer Kita saß der Lenny und die Tina. Und die machten nicht Awimboe, Awimboe, die machten irgendeinen Quatsch und lachten sich die ganze Zeit kaputt. Vor allen Dingen lachten die sich kaputt, weil ich so ein bisschen Kinder. Und dann, was singt ihr denn da die ganze Zeit? Ein Rührei, ein Rührei, ein Rührei. Und dann, ich sag, Kinders, habt ihr Bock drauf? Okay, machen wir jetzt mal ein Rührei. Und dann waren alle 12 Kinder wieder im Boot, alle zusammen. Und dann kam ja der Punkt in the Jungle, ne? Und ich so, warte, ne, kannst du nicht ein Rührei? Aus der Küche, da ruft die Mama, heute gibt es Rührei. Und die Kinder, alle mitgemacht, ne? Da haben wir 4 Strophen entwickelt. Leider war das mit den Rechten nicht so einfach, ne? Weil dieses Lied hat irgendwie in Amerika, in England und in Afrika die Rechte. Und dann habe ich es ein bisschen, und da kommt KI jetzt ins Spiel, musikalisch, habe ich das Ganze eingesungen, den Text reingepackt bei Suno und habe gesagt, pass auf, darf halt nicht mehr so klingen wie nach The Lion Sleeps Tonight. Dann habe ich mir irgendwie 35 Versionen machen lassen, habe die beim Autofahren gehört, mitgesungen, ja, das passt nicht. Und eine Version habe ich dann rausgenommen. Das hat auch mit meiner Stimme funktioniert. Mit meiner Stimme singt dann die KI, wobei ich meine Stimme auswechsel, nochmal selber singe. Und der Kinderchor bleibt aber KI generiert, weil, wie gesagt, Kinder will ich nicht so. Und 2 Instrumente spiele ich nochmal selber zusätzlich ein. Bin fast fertig und dann wird es auf jeden Fall kommen. Mein erstes Kinderlied-Projekt.
Ja, nice.
Ja, ich meine, so House-Techno habe ich ja schon ein paar Veröffentlichungen, ja. Aber das ist echt ein Herzensprojekt. Und wenn das cool wird, mal gucken. Vielleicht entwickelt sich ja noch mehr aus dem Kita-Alltag. Ne? So Lilly und Chili. Da sitzt die kleine Lilly und erzählt mir, Marco, ich kriege heute Abend Besuch vom Polizeihund. Meine Tante ist bei der Polizei in der Hundestürerschaft. Die hat einen neuen Hund und die heißt Chili. Die kommen und übernachten bei uns und dann geht bei mir der Kopf an. Wie bei dir manchmal, ne? Geht der Kopf an. Lilly, Chili, guck mal, da reimt sich sogar. Ne? So Conny kriegt Besuch, so. Ne? Hast du direkt im Kopf. Da kann man bestimmt ein geiles Lied draus machen. Mhm. Oder eine kleine Klanggeschichte oder so. Mhm. Ne?
Was würdest du sagen, weil du merkst richtig, wie deine Augen zum Leuchten anfangen. Was kriegt man von den Kindern, wenn man mit denen arbeitet? Was ist das? Was?
Du kriegst 100% Ehrlichkeit. Du kriegst 100% nichts geschönt. Hannes, warum hast du eine Glatze? Hannes, warum bist du so dick? Ne? So.
Ja.
Hannes, warum hast du hier oben keinen Bart?
Mhm.
So, weißt du sowas?
Ja, ja.
Oder diese, da ist nichts gespielt. Die Kinder spielen nicht. Du merkst auch, wenn es denen mal nicht gut geht. Wenn du eigentlich ist der kleine Hannes ein super Aufgeweckter, aber der sitzt dann heute mal ruhig in der Ecke. Dann gehst du hin und fragst, was ist mit dir los, Hans, heute? Keine Lust mitzumachen? Nee, ich bin traurig. Warum bin ich traurig? Ja, mein Hamster ist gestorben. Okay, dann weißt du, okay, ist nichts Wildes. Brauchst du nicht beobachten. Hamster ist halt nur gestorben. In Anführungsstrichen nur. Aber du hast natürlich dann auch Kinder, die du mal beobachtest. Dann du musst ja wenn du in diesem Bereich arbeitest, ich muss ja beim Kinderschutzpunkt, musste ich Zertifikate machen, damit ich darauf achte, wann ist wie mal, worauf achte ich? Führungszeugnis, erweitertes und so weiter. Das hat nichts zu Schulden kommen lassen. Und du musst immer auch beobachten. Ne? Und wenn du dann mal was beobachtest, was nicht so toll ist, dann geht's auch direkt zur Gruppenleitung oder zur Kita-Leitung.
Ja, ja,
ne? Weil das ist mir aufgefallen. So, ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Thema hieß Wollsocken-Ostinato. Das Ostinato ist halt ein Begriff aus der Musik und dann haben die Kinder nur Wollsocke an und dann kommt man durch die Socke selber, fühlt man halt so gewisse Dinge nicht. Und welches Lied trägt denn Socken? Und dann haben wir ist in diesem Thema drin gewesen, Pippi Langstrumpf. Hey, Pippi Langstrumpf, holai und so weiter. Und dieser kleine türkische Junge, der kannte das Lied nicht. Der hat sich immer kaputt gelacht, wenn wir Pippi Langstrumpf gesungen haben. Und dann hat er was gemacht, was so nicht in Ordnung war. Er stand nämlich auf einmal mit halbnackt so mit Oberkörperfrei runter, so, ne? Hab dann auch gesagt, so, pass auf mal, genau, ich muss jetzt einmal mit dem Jungen zu Ramona, Gruppenleitung. Ich sag, Ramona, das und das ist gerade passiert. Marco, mach dir keine Sorgen. Das hat er bei uns auch schon ein paar Mal gemacht. Ich sag, ja, ich muss mir aber Sorgen machen. Ich sag, wir sind kurz vor Ende der Musikstunde. Die Eltern stehen schon teilweise vor der Tür. Jetzt lass mal nur die Tür aufgehen, weil ein Kind zur Toilette muss. Und der Junge steht da so. Ich sag, dann kann ich meine Musikschule direkt dicht machen.
Ja.
Das sind dann so Momente, die nicht so schön sind. Oder du hast ein auffälliges Kind. Einer meiner ersten Stunden, da habe ich auch direkt ein Kind dann leider rausgeschmissen. Ja, der meinte, er müsste mit einer großen Makara, also diese großen tschick, 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 ein Mädchen auf die Nase hauen.
Mhm.
Vorbei. Oder du hast einen Jungen in der Probestunde oder ein Kind in der Probestunde, sagen Leute, wir machen jetzt einen großen Kreis und jetzt setzen wir uns hin. Ich setz mich nicht hin. Doch, du setzt dich jetzt hin, damit wir weitermachen können. Nö, ich setz mich nicht hin. Du bist nicht mein Papa, du hast mir gar nichts zu sagen. So, alles klar, ich bin nicht dein Papa, aber es ist meine Musikstunde und da ist die Tür raus.
Ja.
Das ist mir egal, ob der 4, 5 oder 6 ist.
Ist auch irgendwie, ne, ein bisschen ein Vorteil, oder? Dass man das in diesem Habitat des Kindergartens macht, weil in die Gruppe zurückgeben kann man ja immer.
Genau.
Und also ich finde es ganz interessant, gell, weil also es geht ja dann drauf, ich habe ja 3 Semester doziert. Es geht immer um den Schutz der Gruppe am Ende des Tages.
Genau.
Gell? Und das muss man immer so sehen, weil man denkt dann schon so, ja, ich kann ja jetzt da nicht eine Person rausschmeißen. Doch, weil die anderen haben ein Anrecht auf eine gute Musikausbildung.
Einmal das und die Eltern zahlen ja auch dafür.
Ja.
Ja, also bin ich den Eltern ja auch verpflichtet, dass ihr Kind, auch wenn es ein stilles Kind ist, guten Unterricht bekommt.
Ja.
Ich habe einen Jungen, der hat bei seinen Eltern schon mal gesagt, der Unterricht ist total toll, aber mich nervt das genau wie dem Marco, wenn der Junge X, der Junge Y und das Mädchen sowieso nur Quatsch machen und der Marco kommt gar nicht dazu, wirklich guten Unterricht zu machen. Ja. Das sagt ein 5-Jähriger.
Mhm.
So, und dann denke ich mir auch, ja genau, das tut mir manchmal leid, weil diese wilden Kinder, die brauchen echt viel Aufmerksamkeit, beziehungsweise viel Energie, um die wieder runterzuholen. Die kann ich aber auch nicht ausschließen. Ich möchte sie auch nicht ausschließen. Ich habe noch ein kleines Fable für diese ADHS-Kinder. Ich weiß, die haben nicht immer alle ADHS, sondern das ist halt so, die sind, wenn du dann mit den Eltern sprichst, so kenne ich den gar nicht. Mhm. Ja, vielleicht ist es halt so, weil ich halt ein Mann bin und ich habe natürlich auch viele Kinder von alleinerziehenden Müttern da. Ne? Und dann kommt dann mal einmal die Woche so ein großer, bulliger Mensch, der dann auch
eine
noch...
Eine andere
mal,
Energie, die sie zu Hause genau,
und ich habe noch eine Energie und ich bin halt auch so, dass ich auch mal
Ansage.
Leider die Stimme lauter machen muss, als ich möchte. Mhm. Und da sagte mir dann ein, guck mal, ich habe 11 Kitas und in 11 Kitas gibt's nur 3 Männer. Mhm. Ich bin quasi der Vierte. Mhm. Und dann habe ich mal mit der einen Kita-Leitung gesprochen. Und dann saß der Chris, der Erzieher dabei, Marco, du brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du da oben Luft holst und die Wände wackeln, wir wissen das. Und wir erklären den Eltern auch, warum du das in dem Moment machst. Wir müssen das ja auch machen.
Ja.
Du kannst
sind dich verantwortlich
halt,
für die Kinder. Na,
genau. Und du kannst dich halt auch nicht, wenn sie so laut sind und du willst sagen, pass auf, jetzt setz doch mal bitte alle hin. Kannst du dich nicht irgendwo in die Ecke stellen, so. Und sagen, so, jetzt warte ich mal, bis das vorbei ist. Die hören nicht auf.
In dem Alter nicht.
Nein, wenn du Anarchie erleben willst, dann musst du die Kinder 5 Minuten machen lassen, was die wollen.
Ja.
Also deswegen bin ich auch dafür, dass wir eine regelbasierte Ordnung haben in der Welt, dass es Regeln gibt. Und wenn du keine Regeln hast, dann läuft das auch so. Ob bei Erwachsenen und bei Kindern siehst du es wirklich, da siehst du auch genau Jungenverhalten, Mädchenverhalten und so weiter. Da, dieses ganze, wir hatten ja, du hattest ja hier vor ein paar Tagen jemanden im Podcast, den Raffi Larue hieß er, glaube ich, ne, genau. Du kannst das halt nicht. Und wenn du Kinder freilässt, dann siehst du, Jungenverhalten ist Jungenverhalten, das kannst du nicht abtrainieren. Mhm. Versuchst du es abzutrainieren, dann baut sich innerliche Spannung auf. Mhm. Und das haben wir leider heutzutage als Problem. Und Mädchen sind halt manchmal ein bisschen ruhiger. Es gibt auch die wilden Mädchen, klar, keine Frage. Aber du siehst in der Arbeit mit den Kindern, wie Geschlechter funktionieren, mhm. in Anführungsstrichen. Also es gibt typisches Jungverhalten, es gibt typisches Mädchenverhalten. Und natürlich gibt's auch, wenn du dann erwachsen wirst oder so, kannst du dich dann selber entscheiden. Ich habe auch Kinder, wo ich dann manchmal denke, was tut ihr dem Kind jetzt gerade an? Nur weil ihr beide lesbisch seid und queer seid, müsst ihr euren Jungen jetzt aber nicht im Kleid zum Kindergarten schicken. Der wird, und dann siehst du, wie der Junge dann von den anderen Jungs, ne? Und in dem Alter, ja klar ist das Mobbing. Und na, klar muss die Erzieherin eingreifen. Natürlich muss ich eingreifen. Aber liebe Eltern, schickt den Jungen doch einfach.
Ja, so wie er es halt möchte.
Wie er möchte. Wenn er kein Kleid anziehen möchte, dann will er kein Kleid anziehen. Aber dann lasst ihn doch nicht so, nur weil ihr das möchtet.
Bei mir war es genau andersrum. Mein Sohn hat auf, ich weiß gar nicht, das war so ein Markt oder keine Ahnung, hat er zu seiner Mama gesagt, dass ihm der grüne Rock so gut gefällt. Also da waren sie auf so einem Markt und er war zu Hause und da gab es so einen grünen Rock und er kann diesen grünen Rock nicht vergessen. Und dann hat er mir das auch erzählt, dann sage ich, dann müssen wir den holen. Und dann haben wir den geholt und dann hat er im Kindergarten diesen Rock angezogen. Ja. Und das war jetzt, also er zieht jetzt keine Röcke mehr an, aber die 2 Wochen war er einfach total glücklich. Ist aber natürlich mit einer anderen Energy auch in diesen Kindergarten gegangen, natürlich. Weißt du? Und dann haben natürlich auch welche gesagt, du bist doch ein Junge, du kannst doch keinen Rock anziehen. Und dann hat er so gesagt, hä, warum kann ich nicht anziehen? Verstehe nicht. Ja. Und ich habe mir da auch mal...
kann ich dir gleich nochmal eine kleine Anekdote zu erzählen?
Ich habe mir dann auch der wollte die Fingernägel lackieren immer und dann habe ich mir auch mal eine Woche die Fingernägel lackiert. Das fand der mega krass. Hat er gesagt, mein Papa hat lackierte Fingernägel.
Ja.
Und es war aber auch sehr interessant zu sehen, um ehrlich zu sein, wie unglaublich abwertend mich die Leute auch hier im Business-Kontext, also sehr großer Konzern, hunderte Millionen Euro Umsatz, CMO, Marketingleiter, müsste in seiner Mitte sein. Der war den ganzen Termin dran gesessen, hat die ganze Zeit auf meine Fingernägel geguckt und da hat er irgendwann so relativ übergriffig auch gesagt, was soll denn das mit dem Finger, mit dem Nagellack eigentlich bei Ihnen? Und dann sage ich, was soll die Frage? Was ist denn das für eine Frage? Aber was wollen Sie denn damit zum Ausdruck bringen? Sage ich, nix. Ich habe mir mit meinem Sohn die Fingernägel lackiert, will gar nichts zum Ausdruck bringen. Sage ich, aber es geht hier auch gar nichts an.
Ja.
Crazy.
Genau, dieses klare Aussprechen hier geht nichts an. Nein, das ist halt so, ne? Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, wie du das ausgeführt hast. Das ist auch dieser Punkt. Bei Tobias Beck habe ich mal gehört. Der geht mit solchen Managern in Kindergärten.
Mhm.
Und die Kinder sind halt gnadenlos ehrlich. Und wenn du stinkst, dann sagen die dir das,
dass
du
stinkst. Aber heute.
Oder wenn du sympathisch bist, dann kommen die Kinder von alleine zu dir und suchen deine Nähe.
Mhm.
Die merken das. Du kommst in den Raum und egal, ob die Kinder bei mir Musikunterricht bekommen oder nicht, ich stehe einfach im Raum, die Kinder kommen zu mir.
Aber Marco, was ich da auch immer beobachte, und da tue ich mir auch immer schwer, das einzuordnen, die Kinder sehen, also dieses Pure, das geht uns irgendwie, das ist uns allen ein bisschen verloren gegangen. Wir brauchen so Schubladen. Und ich merke das bei meinem Sohn auch, die brauchen keine Schubladen. Und die hat zum Beispiel, der hat eine Musiklehrerin und die ist schwarz, ist eine Französin. Und ich wollte dann das alles korrekt irgendwie zum Ausdruck bringen. Und dann sagt er, ja, wir hatten heute Musikunterricht. Dann sage ich, ja, hier mit Frau, Mensch, wie heißt denn die? Und dann sagt er so den Namen. Und dann sage ich so, ja, die so, und da kommt nichts. Und dann sage ich so, ja, aber also meine ich jetzt schon die richtige. Wie sieht die denn aus? Ja, die ist jung, hübsch, hat schöne Haare. Ja, ja, aber weißt du, und
die Hautfarbe ist doch egal.
Nein, und ja? Genau. Und das finde ich ganz interessant. Dann habe ich so gesagt, ja, die ist schwarz, die schwarz ist, ja. Und das ist doch was, das glaube ich, können wir uns in unserem Alter nicht wieder antrainieren. Aber ich glaube schon, mit viel Arbeit.
Ich habe letztens, da kommen wir wieder, du hast mich vorhin gefragt, ob ich gläubig bin. Ich lese spirituelle Texte mittlerweile anders. Und ich habe letztens noch einen Text genau über dieses Thema gelesen, ganz durch Zufall. Ich habe einfach ein Buch genommen, beim Aufräumen gelesen. Werdet wie die Kinder oder lasst werdet wieder wie die Kinder, steht ja in der Bibel, Jesus sagt das. Und dann nimmt er das auseinander, genau so, wie du es gerade beschrieben hast, genau wie ich es gerade beschrieben habe. So sollten wir Erwachsenen mal wieder mehr sein, wie die Kinder. Nicht, dass wir 5 Jahre alt werden und Quatsch bauen, nein, mit einer vollkommenen Offenheit auf die Menschen zu gehen. Geh einfach mal auf den Spielplatz und lass einfach mal die Übermütter weg und Überväter und so weiter. Lass die Kinder mal ganz alleine. Ich habe das bei meinem Sohn früher beobachtet. Der hatte nie Probleme, Anschluss zu finden, weil er immer ganz offen auf die anderen Kinder zugegangen ist mit der einfachen Frage, darf ich mitspielen? Und dann haben die Kinder entweder Nein oder Ja gesagt. Und meistens ist dann da eine Dynamik entstanden. Mhm. Und das haben wir uns wieder, dieses Schubladendenken und so weiter. Und da kommt bei mir wieder die Spiritualität ins Spiel, dass ich diese Texte lese und denke und dann viel nachdenke darüber und sage, ja, und deswegen bin ich, glaube ich, auch jetzt mittlerweile da angekommen, wo ich hingehöre, mit den Kindern. Oder ich
lebe. Aber ich meine, jetzt kommt ja doch die echte Welt wieder dagegen. Kannst du gut davon leben? Also oder?
Von der Musikschule?
Ja.
Ja. Noch nicht so, dass ich da mit dem Auflegen aufhören kann. Also das Auflegen selber ist doch noch eine Säule. Aber ich entwickle gerade so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, ich habe diese Zusatzqualifikation gemacht. Einmal für mich, einmal mein Imposter. Ich habe das Zertifikat an der Wand. Ich kann das. So, jetzt geh mir nicht auf den Sack. Da hängt das Zertifikat. Also halt die Fresse. So, ich entwickle gerade ein paar Konzepte, wo ich sage, okay, das mit dem Inner Circle zum Beispiel. Ich bin ja mehr so der Wochenend-Workshopper. Ne? Ja. 2 Tage und dann geht er hinaus in die Welt und verdient Geld, dann bin ich zufrieden. Dieses, was ich ja mache, ist ja diese Einzelschüler oder Gruppen, die mache ich ja dauerhaft.
Ja.
Nur ich will es nicht als DJ, ich will die DJs nicht haben. So. Mhm. Ich will schon, also nicht dauerhaft, ich will denen was zeigen und ich bin dann auch immer mit Rat und Tat dabei. Ich mache auch Einzelcoachings, ich habe jetzt letzte Woche noch per Zoom gemacht, da nehme ich 100 Euro die Stunde. Ich werde dafür bezahlt, dass ich ihm 2 Tipps gebe oder dass er mir sein Problem erläutert und ich habe das Problem schon gehabt, ich würde so und so machen. Das mache ich schon, also aber ich habe nicht, also ich habe für mich festgestellt, so wie du den Inner Circle machst, das kann ich nicht, das will ich auch nicht.
Zu lang
oder ich sag mal so, ich will es nicht, weil es mir dann zu lange dauert. Ich hatte jetzt schon Schwierigkeiten, diesen Trommel-Workshop, den ich gemacht habe, über 6 Wochen, jeden Montagabend. Und dann muss ich mich dann zwingen, montagsabends dann, auch wenn ich keinen Bock habe, dahin zu gehen, weil die haben ja auch dafür bezahlt.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es ausprobiert.
Ja.
Und es ist aber auch ganz wichtig zu sehen, ich zwinge mich, ich muss das verändern.
Genau. Und dann bin ich lieber so, wie ich habe letztes Jahr im Januar habe ich einen Ukulele-Workshop gegeben an der VHS. VHS ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, du verdienst gutes Geld, aber es ist ein Multiplikator. Du bist VHS-Dozent. VHS ist seit Jahrzehnten in den Köpfen der Menschen drin. Okay, dann kann das ja kein schlechter sein. Und aus diesen Workshops kriege ich immer 1, 2, 3 Einzelschüler. Oder so wie jetzt die Ukulelen-Omas, sage ich immer dazu. Das sind, die nennen sich selber die taktlosen Ukulelen in unserer Gruppe. Okay. Und dann treffen wir uns alle 2 Wochen in so einem kleinen Ukulele-Kreis und dann sagen die mir, was die wollen und dann mache ich das mit denen. Mhm. Und genau so sehe ich das dann so. Pass auf, ich habe jetzt einen Workshop, sagen wir mal 10 DJs zu dem und dem Thema oder zu einem globalen Thema. Sondern wenn ihr intensiver an so einem Thema arbeitet, dann können wir das gerne machen, aber im Einzelcoaching. Mhm. Nicht, dass ich, du weißt es selber, ne? Du hast 150 Bewerbungsgespräche und das wird da schon ein Problem. Ja. Ne? Und da in dieser Bubble ist das genauso schlimm wie im Agenturbubble. Und deswegen sage ich einfach, nee, ein Wochenende kann ich es ertragen. Und jeden einzeln auch noch, aber dann in der Gruppe, wird für mich schwierig. Denn da merke ich doch so, dann lieber hingehen und sagen, ein Wochenend-Workshop oder jetzt auch den Trommel-Workshop. Ich biete dann an, pass auf, wir machen einen Sonntagsabends-Trommelkurs oder einen Feierabendkurs, maximal 10 Leute. So, wer weitermachen möchte, der muss dann halt auch bezahlen dafür und der kann dann entweder Einzelunterricht kriegen oder eine kleine Gruppe. Mhm. Na, aber in einer großen Gruppe möchte ich sowas nicht. Also maximal 5, 6 Leute in der Gruppe. Beim Trommeln geht das, aber beim Einzelinstrument wie zum Beispiel Querflöte, Ukulele, Gitarre geht das auch. Aber du hast immer diese Dynamik, der eine ist schneller, der andere ist nicht so schnell. Da musst du auf den wieder Rücksicht nehmen. Wie bei den Kindern auch. Ne? Der eine begreift das schneller und so weiter. Und dann sage ich mir so, okay, dann lieber eine Zweiergruppe, Einzelunterricht, dann kann ich viel intensiver auf dich eingehen.
Ja.
Ist monetär vielleicht nicht so interessant, aber für mich ist es angenehmer. Ich will, dass der Schüler, wenn du jetzt bei mir unterrichtest, ich sag mal so, wenn du mich jetzt hättest, hättest du mir das Schlagzeug nicht geschenkt. Dann würdest du jetzt im Keller sitzen und sagen, ah, das hat mein Marco. Marco kommt einmal die Woche, macht Spaß mit dem Unterricht und der zeigt mir was und dann.
Aber schau mal, das finde ich auch so interessant. Das muss man jetzt kurz auflösen, weil die Leute wissen das natürlich nicht. Ja. Ich habe mir 2017 den ersten German Design Award gewonnen und auf dem Rückweg sind wir durch Würzburg gefahren und in Würzburg gab es noch so einen richtigen Musikladen, richtig geil, groß, weißt du, so richtig keine Kette, sondern eine Familie, die das betrieben hat. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da kurz reinschauen und dann stand da ein Sonor Bird, also ein Birkenschlagzeug aus einer handgemachten Serie und das war mein Reward für diesen German Design Award und ich habe früher Schlagzeug gespielt in meiner Jugend und okay. Dann jetzt aber halt 20 Jahre nicht mehr und dann habe ich mir das da gekauft, dieses Schlagzeug und habe da auch ein, zwei Jahre immer mal gespielt im Keller, aber halt, ne, Agenturaufbau, keine Zeit und so weiter und jetzt steht dieses Schlagzeug gefühlt seit 10 Jahren rum. Ne, 10 sind es nicht, aber seit 6 Jahren rum. Und wir haben immer versucht, es zu verkaufen. Und irgendwann, als wir jetzt hierher gezogen sind, war es in diesem Schrank hier.
Okay.
Man meinte, das ist eine Rückwand, aber es ist ein Schrank. Dann habe ich irgendwann zu Matthias gesagt, jetzt nimm es einfach raus bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe auch keinen Bock mehr, den Leuten das zu erklären, weil natürlich zahlen die Leute nicht den Preis für dieses Schlagzeug, wenn sie halt ganz günstig irgendeins, die verstehen ja diesen Wert gar nicht.
Nein.
Und dann sehe ich bei dir eben Trommel-Workshop und so weiter. Und dann habe ich dir geschrieben. Schau mal, das finde ich jetzt so interessant, weil die Leute mich so oft fragen, ja, aber warum machst du das? Zum Thema Geld auch. Warum machst du das? Warum machst du das? Und ich glaube, das eint uns ein bisschen. Ich mache halt Dinge einfach. Also ich lasse die Dinge einfach laufen, die sich gut anfühlen. Und dann habe ich dir geschrieben, Mensch, hast du nicht irgendein Kiddo, das irgendwie bei dir Schlagzeugunterricht macht, das unbedingt ein Schlagzeug brauchen kann? Und dann hast du gesagt, ja, also ich kann das unbedingt brauchen für meine Trommelschule. Und das ist doch geil.
Ja.
Schau mal, und das ist doch jetzt so, das ist jetzt gar keine Bezahlung für deine DJ-Tätigkeiten, sondern du hast gesagt, ich will zu diesem Community Day und ich habe mein Equipment eh im Auto. Und ich glaube, das ist so das, wo wir vielleicht schlussendlich als Menschen mehr hinkommen müssen. Wir können doch nicht alles aufwiegen die ganze Zeit.
Nein, und das ist also, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. War es meine Mutter oder war es die Olga? Nein, gar nicht wahr. Meine Hausärztin habe ich letztens gesessen. Und die kennt er natürlich, die habe ich seit 2008. Und der habe ich von ein paar Sachen erzählt. Jetzt nicht die Geschichte mit dem Schlagzeug, da war ich davor. Sie sagte, Herr Holtwig, ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das Universum auch mal was Gutes tut. Sie verbreiten immer so viel gute Laune, wenn Sie hier sind. Da sprechen die Mitarbeiterinnen noch tagelang von. Herr Holtwig war wieder da, wir haben herzhaft gelacht. Sie tun den Menschen da draußen so viel Gutes und kriegen so viel auf die Fresse. Es wird auch mal Zeit, dass sie was Gutes haben. Und da musste ich zum Beispiel nach deinem Anruf, hier kriege ich jetzt Gänsehaut, ne, dran denken. Und dann habe ich nach oben geguckt und habe gesagt, ist jetzt nicht wahr, oder? Der Hannes will mir das jetzt schenken. Und er hat mir dann auch das Pendant gezeigt, so. Ja, Wahnsinn, ne? Und kann ich doch nicht annehmen. Ich war auch so, ne? Nee, ich muss Hannes anrufen, kann ich nicht annehmen oder so, ne? Und dann habe ich mir gedacht, nee, vielleicht ist genau jetzt so langsam auch der Zeitpunkt, wo du.
Was zurückkommt.
Wo was zurückkommt. Ne?
Und schau mal, ich meine, was passiert da jetzt auch? Ich meine, du bist jetzt heute nach Augsburg gekommen, hast du gesagt, Mensch, wir können noch eine Podcast-Folge. Jetzt erscheint diese Folge, die ist ja auch im Netz, da war jetzt auch viel drin, du hast auch viel angeboten. Das ist jetzt auch wieder was, aus deinen dunkleren Zeiten was angeboten, das hilft wieder Leuten, denen es jetzt vielleicht gerade nicht so gut geht.
Genau.
Jetzt gehen wir noch schön Mittagessen, da habe ich auch noch eine Geschäftsidee für dich, weil ich da Ukulele gehört habe, aber das sage ich jetzt nicht nochmal.
Genau, das wollte ich dir nochmal erzählen. Du hattest mir unten an der Bar, als wir schon ein paar Bacardi Cola auf hatten, hast du mir ein Video gezeigt von einem Kumpel, Karaoke.
Ja, ja, ist gar kein Kumpel. Also ist
oder Geschäftspartner oder,
nee,
oder
gar nicht. Wir
Bekannter
uns
oder
nur so. Ne?
Okay, so, und da hast du mir dieses Video gezeigt, Karaoke. Ich habe dann zu Hause gegoogelt und so weiter und diese Idee, die ist so absurd geil. Nee,
aber Markus sagt dir eins, du kannst dir auch nicht vorstellen, wie erfolgreich das ist. Also du hast ja keine, weil ich habe jetzt gerade gedacht, Mensch, komm, ich besorge jetzt Tickets und beim nächsten Mal kommst du nochmal runter und dann gehen wir da hin.
Ja.
Aber du kriegst ja keine Tickets. Und es ist so leicht, was der Benny da macht. Also ich muss den jetzt auch anhauen. Das nächste Mal, wenn ich den sehe, der muss jetzt mal in diesen Podcast kommen. Wie komme ich denn bitte auf eine Idee, eine Ukulele-Schule schon mal aufzumachen? Das ist ja schon,
du,
das
ich,
ist
ja schon komplett crazy. Wenn ich einen Ukulele-Kurs ausschreibe, ja, jetzt an der VHS ist im November wieder einer, der war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft.
Die Leute finden es einfach witzig.
Ich kann dir aber auch sagen, warum das so ist. Die Ukulele ist mit der Blockflöte, man mag es nicht glauben, die unterschwelligste Art und Weise,
ein
Melodieinstrument zu lernen. Ja. Ne? Schlagzeug oder Percussion ist meiner Meinung nach noch einfacher. Cajon, Djembe etc. Schlagzeug ist wieder ein bisschen komplexer, aber wenn du nur mit einer Trommel arbeitest, geilen Rhythmus hinzubekommen, gut, wir sind deutsch, wir sind keine rhythmischen, wir betonen auf 1 und 3, egal, wird zu tief geht das Thema. So, aber Ukulele hat 4 Saiten. So, du kannst schon, ich sag immer so, wenn es auf der Gitarre kompliziert wird, nämlich die Ukulele und umgekehrt. Ja. Du glaubst nicht, die komplizierten Gitarrengriffe, sagen wir F-Dur hier als Barré, auf der Ukulele 2 Finger. Mhm. Also, ne? Oder du kannst mit einem Finger mehrere Akkorde spielen.
Ich glaube, die Leute wollen sich auch nicht so ernst nehmen. Also so ist am Ende des Tages auch diese Stimmung da und alles. Also dann bist du da draußen, da ist ein Tisch, da liegen 30 Leih-Ukulelen. Dann legst du da irgendeinen Ausweis hin und wenn du nichts dabei hast, nimmst du es halt so mit. Man vertraut sich auch.
Ja, genau.
Und so ist der Benny auch auf der Bühne. Das ist kein Rockstar. Der geht hin und sagt, hey, schön, dass ihr wieder da seid.
Ja.
Und die Leute wollen eine gute Zeit haben.
Ja.
Und ich glaube schon.
Dieses Rudelsingen-Konzept ist, da steckt da ja auch mit hinter.
Auch.
Ne? Genau.
Ja, und also ich glaube schon auch Safe Space. Also die meisten Leute sind da immer die gleichen. Und weißt du, ich glaube, das ist auch vielleicht das, was wir heute mitnehmen können aus dieser Folge. Es wäre doch so einfach. Also wenn wir alle einfach mal wohlwollend miteinander wären, dann wäre es doch so einfach. Also ich sag mein Leben lang schon immer, wenn jetzt jeder in unserer Gesellschaft das machen würde, was ihm gut tut, mit einer einzigen Regel, er darf damit niemand anderem was Schlechtes tun, dann wäre doch schon viel gewonnen. Und wenn wir jetzt noch zusätzlich, es muss noch gar nicht sein, aber wenn wir jetzt noch wohlwollend miteinander sind, alle, und sich jeder überlegt, Daniel Biskup auch aus einer der letzten Folgen hat so gesagt, es muss doch Freude machen, ein Geschäft muss doch beiden Seiten Freude machen. Und bei dem hatte ich auch so Feelings, der hat noch nie in seinem Leben was verkauft. Er will sich eine Freude machen, er möchte wertgeschätzt werden für seine Arbeit, aber ihm ist auch super wichtig, dass er dem Gegenüber eine Freude macht.
Ja, ist bei mir auch mittlerweile so. Früher habe ich natürlich auch viel ans Geld gedacht, was bringt mir das? Ich denke heute auch noch ab und zu darüber nach, wenn mich jemand Fremdes fragt, du kennst das vielleicht auch, Marco, du hast doch ein Tonstudio, sollen wir nicht mal was zusammen machen?
Oh nee, bin ich allergisch.
Oh, dann werde ich auch allergisch und dann frage ich mich immer, was habe ich denn davon? Oder mein Freund Sascha sagt dann immer, was bist du denn bereit zu investieren? Ich mache das gerne fertig, aber wir haben einen Deal gemacht und der beschreibt es dann ganz gut. Ich habe zu dem Jörg dann gesagt, okay, ich mache das. Aber du machst die gesamte Promotion-Arbeit. Ne? Also ich produziere die ganze Geschichte. Alex Gepp hat dann auch nochmal, Alex leider auch schon verstorben, der hat damals die Stimme geremixed. Der hat dann nochmal einen Remix dazu gemacht, hat auch die Vocals nochmal neu eingesprochen dazu. Und der Jörg hat dann wirklich Geld in die Hand genommen und hat dann das Ganze an die Promopools geschickt. Und wir waren über ein Jahr mit der Nummer in Polen in den Dan-Charts. Wir waren in Deutschland in den Dan-Charts und mit der Nummer auch ein paar Tantiemen sind reingekommen. So, aber das ist das, der Jörg hat gesagt, ne, ich hau da 1.000, 2.000 Euro in die Promotion rein. Alles klar, das ist ungefähr das, was ich an Produktionskosten reinhaue. Und dann sage ich immer zu den Leuten, die mich dann so fragen, ja, was denkst du denn? Ja, ich sage, pass auf, können wir gerne machen, kostet 1.500 Euro am Tag.
Ja. Und dann sind
wie? Ja, pass auf, weil du bist, ich kenne dich, wir können, das ist halt eine Abendgage für mich, für eine Hochzeit. Ich sage, das ist mein Tagessatz. Ja, was glaubst du denn? Ja, ich habe gedacht, wir machen das und dann, nee,
bringt
mir gar nichts. Sag ich, und dann kriegen wir uns wegen der Rechte an der Köppe und so weiter und so fort.
Ja, vor allem, also kriegen ist ja nicht immer nur Geld, sondern das Geld kommt ja immer dann erstmal rein, wenn ich sage, naja, also als Hobby würde ich es nicht machen wollen.
Ja.
Ja, und dann ist ja ein klarer Deal.
Guck mal, ich ein beschissenes Beispiel. Ein Freund von mir, mein ehemaliger DJ-Kollege, kommt zu mir, Marco, ich kann was für einen Künstler aus dem Ruhrgebiet, Michael Wendler. Mhm. Die beiden sind befreundet und ich möchte gerne so einen Megamix machen, wie den Pur Party Mix. Ich kann das aber nicht. Aber du kannst das. Hast du da Bock drauf?
Auftragsproduktion.
Ich sag, okay, ja, wenn ich es heute machen würde. Ich habe nicht 1 Euro damit verdient. Ich habe gesagt, okay, mein Name darf nirgendwo auftauchen. Heutzutage Fehler. Weil als ich damals für Helene Fischer einen Remix-Contest gemacht habe, der leider nie veröffentlicht worden ist, aber das lag dann halt auch bei diesem Musikverlag, der das ausgeschrieben hatte. Und er sagte, okay, aber du kannst ja für den und den Künstler was machen. Für Michael Wendler, ne, für Michael mache ich nichts mehr. Ich sage, ich will für Helene machen. Ne? Und auf jeden Fall habe ich diesen Mix gemacht. Ich habe den großen Mix gemacht, die zwei kleinen Mixe. Kannst du bei Spotify hören, musst nur Delta Park Hit Mix eingeben. Dann weißt du, wer den gemacht hat. Mhm. Steht zwar ein anderer Name dran, aber ich habe den gemacht. Natürlich sind einige Ideen davon von meinem Kollegen. Und ich habe das auch gerne gemacht. Ich habe einfach mir die Stimme weggedacht. Ne? Also bum, 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 kannst du gut ineinander mixen. Auf jeden Fall habe ich da diese Geschichten wieder erlebt, wieder, ja, du kannst das ja und dann machen wir das so und dann machen wir so. Heute sage ich, ja, kost halt. Ne, wenn ich meine Zeit da im Studio sitzen muss, oder hier, du kennst es ja auch, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den Tino von Hammerstein, der macht ja mit seinen Audioflyer diese ganzen DJ-Dings, der nimmt da Geld für und dann kommen die Leute, Marco, du kannst das doch auch. So, und dann habe ich für den einen oder anderen und für mich, mache ich das natürlich selber, Jingles produziert. Ich sage, pass mal auf, ich produziere für das größte transportable Karussell, hier so eine Schiffschaukel, Excalibur heißt das, habe ich die Jingles produziert. Und du möchtest von mir jetzt für nichts ein geiles Jingle haben. Ich sage, und eine, die größte europäische transportable Schiffschaukel zahlt mir Heidengeld dafür. Ich sage, pass auf, ich mache dir ein Angebot. Du rufst jetzt den Tino an oder gehst bei denen auf die Webseite www.audio-flyer.de und bestellst dir für 100 Euro bei denen deine DJ-Drops. Ich mache das nicht.
Ja, ne? Fertig.
Weil das kann er viel, viel besser als ich.
Ja, ne? Ja. So. Und warum sollte man seine Zeit verschenken?
Genau.
Marco, jetzt gehen wir noch schön was essen.
Machen wir.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass du extra hergekommen bist. Du hast ja auch in Augsburg übernachtet.
Ja.
Und vielen, vielen Dank, dass du so viel angeboten hast, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wahrscheinlich könnten wir noch 5 Stunden über reden. Wir würden ein bisschen abschweifen, hier und da
wieder. Natürlich.
Aber ich denke, ja doch, meine Geschichte ist, also das, was ich erzählen wollte und konnte, du hast nicht kritisch nachgefragt, also nicht ungeskriptet nachgefragt.
Das ist ganz interessant, also mache ich generell nicht. Die Leute haben immer ein bisschen Angst auch, viele fragen auch nach dem Vorgespräch, das mache ich gar nicht. Aber die denken, also ich weiß gar nicht, ob das meine Energy teilweise ist, weil ich bin noch nie reingegangen, ich gehe auch nicht rein. Also ich, weil sie sagen, ja, aber wenn du da so nachbohrst, dann sage ich, bohr gar nicht nach.
Naja.
Die Leute bieten an, was sie anbieten möchten.
Ich habe ja auch einen Podcast, ne? Ruht im Moment, aber du solltest auch vielleicht in einer Folge dabei sein.
Bin am Start.
Weil das ist DJ-Torial heißt das Ganze und habe auch schon Sean Baker da gehabt und ich überlege mir gerade noch, will ich jetzt nur noch DJs da haben oder will ich Unternehmerpersönlichkeiten haben, die mal als DJ gearbeitet haben, da kenne ich ja den einen oder anderen Diskothekenbetreiber, vielleicht auch einfach mal spannende Geschichten, guck mal, ich habe vor einiger Zeit eine weibliche DJ interviewt und da ist überhaupt nichts in DJ-Geschichten gewesen, wir waren auf einmal in einem esoterischen Gespräch über Yoga, über Golden, über die Mitte und so weiter. Und so kann sich das entwickeln, weil halt nichts geskriptet ist und so. Das finde ich geil. So, ja. Und das ist jetzt das Schlusswort.
Danke.
Gerne.
Pass gut auf dich auf.
Danke.